Backspin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast. Bei mir heute der gute Falk, den wir eingeladen haben, denn der gute Dennis, ebenso im Haus und hier mit in der Runde, hat ein Thema auf den Tisch geworfen, über das wir uns unterhalten wollen heute. Deswegen bin ich gar nicht der Redelsführer, sondern eigentlich du.
Da geht es um eine Frage, die ich mir schon länger stelle. Und die jetzt durch etwas, was die Morgenpost in Hamburg vor 2 Wochen oder so nochmal aufgegriffen hat, nämlich, dass du, Falk, mit Basti dieses Thema aus den USA aufgegriffen hat mit den Covern, die Originalorte fotografieren und in das Foto dann quasi das Cover reinmontieren mit dem entsprechenden Bildausschnitt. Das hat es dann irgendwie bei mir wieder aktuell gemacht. Und die Frage ist, ist man in Deutschland, in der Hip-Hop-Welt, eigentlich komplett abhängig davon, was in den USA passiert? Müssen wir hier quasi als Hip-Hop-Niederlassung immer auf das warten, was aus dem Headquarter kommt, um es dann auch zu machen, nur eben auf Deutsch? Weißt du, also die einen sagen hier jetzt Trap und so, dann gibt es auf einmal Trap auf Deutsch. Das Einzige, was da dran irgendwie kennzeichnet, dass das von hier ist, ist immer der Nachsatz oder also das Anhängsel auf Deutsch. Darum frage ich mich irgendwie, also ist es das und reicht das auch oder sehe ich das falsch? Gibt es sehr wohl eigentlich viel, was tatsächlich hier komplett erdacht wurde? Und das würde ich gerne mal hören, wie ihr das seht.
Ja, das ist ja mal ganz
nett. Hallo erstmal.
Ja, hallo, Falk, schön.
Ja, gehe ich jetzt schon in die Verteidigungshaltung über?
Du musst doch gar nicht verteidigen.
Nein, alles.
Fühlst du dich angegriffen?
Ach, Bullshit, Quatsch. Das ist ja tatsächlich ein Thema, das auch schon seit Jahren eigentlich akut ist, ja, und war in den 90ern nicht anders. Und da haben wir, ich und meine Clique, ja, haben wir uns das natürlich auch schon gefragt, wie will man denn eigentlich, was wäre denn deutscher Rap? Wie will man denn deutschen Hip-Hop machen? Weil die Samples, die wir benutzt haben, waren von amerikanischen Platten. Die Flows und so weiter haben wir versucht zu kopieren. Und unser größtes Ziel war natürlich immer, diesen East Coast Flavor hinzukriegen. Das heißt, wenn du sagst, eine Niederlassung, dann muss man das wohl, wenn man einfach ehrlich ist, sich so eingestehen. In einem gewissen Rahmen ist das so. Wenn man dann genauer hinschaut, gibt es natürlich schon Entwicklungen für Deutschland in Deutschland. Die Frage ist halt, was daran ist deutsch? Und das ist halt auch ein bisschen kompliziert, weil wir da relativ fix in diese Nähe von so einer Leitkulturdebatte gelangen können. Ne? Weil was ist denn eigentlich deutsche Musik? Weil wenn du dann mal ein bisschen dir überlegt hast, ja okay, ich versuche jetzt mal was Deutsches zu samplen. Ja, was zur Hölle wolltest du denn dann samplen?
So, und wie wir inzwischen wissen, gibt es ein paar Sachen, aber die gleiche Frage habe ich mir auch immer gestellt.
Wenn wir dann deutsche Sachen gesampelt haben, dann war es plötzlich Manfred Krug.
Ja.
Und der hat ja auch nur Jazz gespielt. Das ist jetzt auch keine urdeutsche Erfindung. Dankeschön.
Ja. Also, das gibt aber da auch immer diesen schönen Effekt, den wir immer in Diskussionen haben, wenn es um Musik in der Neuzeit geht. Und je mehr dazu kommt, du dann ja oft auch immer damit raushaust, das wurde 1900 XY schon mal gut gemacht, deswegen kann es heute nicht mehr gut gemacht werden. Das gilt ja für die gesamte Musik von Tag 1 bis jetzt.
Es gibt, ja, wobei ich da immer sage,
es gibt ja automatisch.
Es ist halt oft nicht besser als das. Also so vieles von dem, darüber haben wir glaube ich auch letztes Mal geredet, von dem Boom-Bap, der hier von so Deutschen gemacht wird, der klingt halt für mich einfach nicht fetter als Tribe Called Quest, Midnight Marauders oder irgendwas. Und da denke ich mir dann so, ey, das ist so lange her. Und euer Sound ist immer noch nicht fetter als das, was die damals gemacht haben. Das ist da immer so mein Kritikpunkt. Aber das spielt hier jetzt ja nicht so mit rein.
Okay, gut. Also du meinst, wie gut die Deutschen das kopieren können, ist das ist nicht dein Punkt gerade, sondern
doch, also,
dass sie kopieren.
Ja, also wie gesagt, die Frage ist halt, also ich wünsche mir irgendwie so ein bisschen Identität. Es ist ja, glaube ich, schon ziemlich wichtig im Rap. Man muss ja irgendwie erkennen.
Deutsch muss deutscher werden.
Nein, man muss ja irgendwie. Das Wort Deutsch ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Man kann doch einfach sagen, so dass es klingt, als käme es von hier. So, ne? Also, und das spielt ja irgendwie schon eine Rolle. Und deshalb, um das jetzt mal so einen Schritt weiter voranzutreiben, war dann, wie du eben auch schon angefangen hast zu erzählen, so die Überlegung mit der Musik, ist es schwierig, das zu erreichen, weil ne, Samples, das Thema von eben, muss man es also über die Textebene irgendwie dann doch mit hiesiger Identität versehen.
Also ich meine, guck mal, es ist ja nur logisch, dass junge Menschen, die Musik machen, sich an dem orientieren, was sie selber gerne hören. Mhm. Ja? Und das ist natürlich meist der zeitgenössische Hip-Hop. Wobei Hip-Hop inzwischen so alt ist, dass es natürlich auch jetzt gerade 20-Jährige gibt, die eben 90er-Rap machen wollen. Das Äquivalent dazu dann in den 90ern wären halt die Jungs gewesen, die Funkmusik gemacht haben, die wie die 70er klingen sollten.
Ja.
Und da haben wir nämlich auch schon wieder so ein Problem. Was höre ich eigentlich als Deutscher in Deutschland für Musik? Wenn ich deutsche Musik hören will, was ist das zur Hölle? Also wir haben auf jeden Fall eine langwierige Schlagertradition, die offensichtlich aus dieser Volksmusik heraus entstanden ist. Und dann wird es schon echt eng. Also wir haben sicherlich Klassik, ne, als generelle europäische Grundlage noch. Was gibt's denn da noch? Also was ist
denn also, das
Liedermacher so? Fredel Fiesel?
Das würde ja bedeuten, dass man sich automatisch dadurch limitiert, oder?
Ja, also ich muss dann auch irgendwie als ehrlichen Zusatz meinerseits dazufügen, dass ich wahrscheinlich würde jetzt jemand so das, was man gemeinhin als typisch deutsche Musik bezeichnet, samplen würde, Schlager zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das scheiße finden würde, ziemlich groß ist. So, ne, obwohl, ungeachtet dessen gibt es ja schon von einigen bekannten Leuten, die man vielleicht gemeinhin als Schlager klassifizieren würde, ganz gute Platten. Also Marianne Rosenberg zum Beispiel hat auch mal mit einer Ami-Band ein, zwei
Scheiben. Andersrum ist doch aber auch zum Beispiel, was ist denn los mit dir von Marjo und Kollega, das ist auch eigentlich auch eher Schlager als Rap.
Ja.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also,
das dann ja perfekt quasi die Kultur adaptiert. Das ist dann ja sehr gut selbst gemacht.
Ja, darum habe ich das auch für mich so als so Großraum-Dissen-Sound abgetan.
Also ich meine, und da, also bevor ich auf dich, Nico, gleich eingehe dazu, das ist ja genau der Punkt. Also wir sind hier auch bei einer Geschmacksfrage. Das heißt, die Musik, auf die ich mich dann beziehe, die muss mir ja gefallen. Und wenn die dann zufällig oder erschreckenderweise nicht deutsch ist, dann habe ich ja automatisch ein Problem, wenn ich diese Musik mache, dass ich halt in diese, wo ist da das eigene, wo ist denn da diese deutsche Identität oder wo ist der eigene Style, also genau. Der deutsche Style, das ist halt einfach gegeben, weil du dich ja halt da reingibst in etwas, was sowieso nicht deutsch ist. Und wenn man jetzt mal das einmal nochmal kurz rauszieht, weil du gesagt hast, Macho und so, wenn es einen deutschen Rapper gibt, der die deutscheste Form von Rap gemacht hat. Also das mit Schlager ist wahrscheinlich noch deutscher, aber ich finde, Alligator hat so einen Liedermacher-Swag in seiner Musik. Das führe ich persönlich so ein bisschen auf seine Art zu singen zurück. Das erinnert mich halt an den einen oder anderen eben Liedermacher mit Gitarre oder eben dann nur Klavier, die dann ihre Songs da schmettern. Als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, oh krass, okay, also sowas habe ich noch nicht gehört und sowas gibt es auch nicht in Amerika. Also diese Art zu singen und den Text umzusetzen, das gibt es da drüben nicht. Das ist also sehr deutsch.
Habe ich genauso empfunden bei dem.
Aber der ist halt auch eine Ausnahme und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jeder so anfangen würde wie Alligator, dann würde ich es nicht gut finden. Das wäre mir too much. Und das zu übersetzen, was in Amerika oder was du aus dem internationalen Raum geil findest, aber in einer deutschen Variante, Version, ist mir lieber als eine zu deutsche Version, weil das meiste aus Deutschland finde ich einfach unspannend. Und dann gibt es ja theoretisch noch einen dritten Weg, man entwickelt was völlig Neues.
Ja.
Und da glaube ich aber, dass da glaube ich, fehlen hier die Grundlagen. Was denn?
Läuft? Okay, also bin ich voll dabei, was du gesagt hast, aber dann frage ich mich an zweiter Stelle, warum war lange Zeit, ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch so sagen würde, aber lange Zeit hätte ich es so gesagt, Rap aus Frankreich auch soundmäßig ganz schnell für uns als eben von da kommen zu erkennen und bei vielen aus England ist es ja ähnlich und liegt das bei denen daran, dass die irgendwie mehr eigene interessante Musik haben. Ich meine, wir wissen ja, es gibt ganz viel interessante Soul-Mucke auch aus England.
Aber Soul aber die, ist Soul
aber, typisch aber, Englisch. Genau, aber jetzt wollte ich im nächsten Satz sagen, aber das ist ja eben nicht das Typische, was man irgendwie so mit diesem englischen Sound verbindet. Und bei den Franzosen ja irgendwie auch nicht. Also so mit französischem Rap-Sound verbinde ich irgendwie so diese knochentrockenen Drums und so diese Art des Arrangements und allgemein, wie es so klingt. Und bei den Engländern ist es halt irgendwie viel der elektronische Einfluss. Und wir in Deutschland können uns ja natürlich an die Fahne oder auf die Fahne schreiben, dass das hier sehr wichtige, maßgebliche Elektro-Veröffentlichungen herkommen. Im Rap spiegelt sich das kein bisschen oder sehr wenig nur.
Das stimmt, weil man sich natürlich hauptsächlich an den Ami-Sachen orientiert. Die Agro-Leute haben sich natürlich stark an dem Franzosen-Sound orientiert. Aber auch hier würde ich sagen, ist das jetzt ein typisch französischer Sound gewesen? Eigentlich nein. Ich meine, man hat die Blaupause aus Amerika genommen und hat halt irgendwie ein paar Synthis draufgeballert, die vielleicht nicht benutzen würden oder einfach nicht benutzt haben. Und hat dann halt auf Französisch sehr gut drüber gerappt, weil das muss man denen lassen. Die hatten natürlich den Flow einfach schon viel früher im Griff.
Ja.
Deren Sprache ist viel geschmeidiger. Das heißt, für die Franzosen war es gleich ein Ticken einfacher einzusteigen und früher gut zu sein als die Deutschen.
Ja.
Und die Engländer hatten sowieso theoretisch kein Problem. Höchstens, ne, am Anfang haben viele mit dem Ami-Akzent, haben ihn kopiert.
Ja.
Bis dann irgendwie sich das so durchgesetzt hat, dass man in deren, ne, im normalen englischen Akzent, Dialekt, was auch immer, rappt. Ich glaube aber auch, dass es noch weitere, also wenn man fragt, was sind eigentlich die Gründe, warum ist das so? Wenn man da ein bisschen hinguckt, so, da habe ich Theorien, ob die stimmen, keine Ahnung, aber ich glaube, dass Deutschland einfach auch nicht das Land, also es wird ja immer vor allem gerne von rechten Idioten davon gesprochen, dass Deutschland das Land der Dichter und Denker ist, die sicherlich nicht national denken würden, wenn sie denn Dichter und Denker wären. Aber mal davon ab. Also die Dichter und Denker, also Kunst, herzlichen Glückwunsch, aber das ist Bullshit. Ja, also nur weil wir einen Goethe, einen Schiller und sowas haben, ist ja ganz toll. War der eine nicht auch aus Österreich? Na, wir hatten einen anderen großen Österreicher, egal. Auf jeden Fall, mal davon ab. mal davon ab.
Darf er das?
Weiß ich nicht, natürlich darf ich das. War ja nur ein Witz. Der Punkt ist einfach, wir sind ein super Land von Ingenieuren und Bauarbeitern. Das muss man einfach mal so auf den Punkt bringen. Wir können ganz toll Maschinen bauen. Wir können ganz toll diese Maschinen exportieren. Ja, wir sind Ingenieure. Und das Erste, wenn du irgendwie kunstinteressiert bist in deinem Haushalt, was dir deine Eltern sagen, ist, ach Junge, lern noch was Anständiges. Hier wird also extrem viel Wert darauf gelegt, dass du ausgebildet wirst, dass du in eine Schule gehst, dein Studium machst. Und da sind alle hinterher. Und in diesen Institutionen wirst du natürlich gesteuert, geformt, wie es für diese Gesellschaft nützlich ist. Und ein Künstler hat hier keinen tieferen, größeren Nutzen. Deswegen heißt es auch brotlose Kunst. Und das fördert nicht sonderlich die Kreativität.
Ja.
Und in anderen Ländern hat Kunst und Kultur einen viel höheren Stellenwert. Also Frankreich, die haben sogar ein eigenes System, wie man das Ganze finanziert. Das gibt es hier nicht in Deutschland.
Inklusive Arbeitslosenversicherung sogar für Künstler. Ne?
Genau, also es hat dort einen höheren Wert. Deswegen, meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach, ist französischer Film auch 100-mal geiler als deutscher Film. Die müssen sich im Markt beweisen. Das heißt, das muss funktionieren. Und deswegen sind die trainiert, Dinge zu tun, die geil sind. Ja? Während die Deutschen halt ein subventioniertes System haben. Und da kann halt jeder Horst, wenn er das richtige Netzwerk hat, kann er seinen Kram durchbringen. Und dann hast du halt natürlich Filme, die sich im Markt nicht beweisen müssen. Und dann ist es unerheblich, was du da machst. Und wenn du dir anguckst, dänische Filme zum Beispiel sind auch super, die können international mithalten. Die haben auch ein anderes System, die englischen Filme sowieso. Und das hängt halt damit zusammen, wie wir hier, auf welcher Grundlage hier Kunst entstehen darf. Und das führt halt dazu, dass nicht sonderlich viel krass Kreatives bei rauskommt, weil das ganze System so aufgebaut ist, dass es nicht gefördert wird. Und dementsprechend sind wir halt sehr gut im Imitieren von den bestehenden Sachen, weil das ist natürlich einfacher, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht.
Würdest du sagen, das passt auch auf Rap?
Natürlich.
Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also ich kann dem auf jeden Fall total folgen. Aber ich weiß nicht, ob so eine Sache wie Rap, die irgendwie auch oft aus Trotz oder ich mache das jetzt einfach mal und so weiter entsteht, auch tatsächlich darunter so leidet. Also bei vielen anderen Dingen hätte ich auch sofort ja gesagt.
Aber warum sollte jetzt Rap die einzige Ausnahme im Kulturkreis sein? Das kannst du auf alles beziehen. In jede Kulturform, die Kunst und Kultur, die du dir hier in Deutschland vorstellst, da ist Deutschland nicht Spitze. Warum sollte es das auch sein? Es hat in diesem Land keinen Wert. Und da spreche ich jetzt noch nicht mal von einem monetären. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Grundlage, weil wenn Künstler nicht von ihrem Werk leben können, dann haben sie auch keine Zeit, bessere Künstler zu werden und Zeit, sich Sachen auszudenken. Aber also es hat keinen Wert monetär und es hat auch keinen gesellschaftlichen Wert. Wo ist denn da jetzt eine große Anerkennung? Hier wird doch jeder Horst, dem wird doch sofort irgendwas hinterhergeworfen, wenn er halbwegs ein Ticken lustiger als der Nächste ist. Da kann ich mich auch gar nicht ausnehmen. Ich finde ja auch Rapper spannend, die einfach gut etwas übersetzen können aus einem, eben aus den Staaten oder so. Ja. Und bin ja schon damit zufrieden, aber ich bin ja auch am Ende des Tages nur ein Produkt dieses Systems. Ich bin hier groß geworden und bin dann schon glücklich damit. Aber eigentlich, wenn man ganz radikal und ganz ehrlich rangehen müsste, müsste man sagen, das ist alles wack, ihr seid alle wack.
Dann müssen wir uns damit zufrieden geben? Gibt's kein, oder anders noch gefragt, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt? Weil ich würde schon sagen, Rap ist in Deutschland gesellschaftlich ziemlich relevant. Also das Publikum ist riesengroß. Es wächst ja scheinbar auch auf so höheren gesellschaftlichen Ebenen noch in puncto Bedeutung über sich hinaus vielleicht sogar.
Total.
Das heißt also, das könnte sich da vielleicht sogar eines Tages entkoppeln. Und trotzdem, nach dem, was du eben gesagt hast, heißt das ja, dass ich mich jetzt damit abfinden muss, dass halt bis auf ganz wenige Ausnahmen, die es dann irgendwie doch schaffen, so was Singuläres zu erschaffen, das Allermeiste einfach im Bestfall eine wirklich gute Kopie ist.
Ja, also das ist jetzt natürlich das absolute Worst-Case beschriebene Szenario, das da vorzufinden ist. Das kann man natürlich auch noch differenzierter sehen und auch positive Sachen sehen. Natürlich ist klar, dass deutscher Rap sehr viel für die deutsche Sprache und die kunstvolle Benutzung der deutschen Sprache getan hat. Das ist tatsächlich eine eigene Entwicklung. Und es ist auch eben deutsch, weil es in dieser Sprache ja stattgefunden hat. Und das strahlt natürlich aus. Das heißt, Rockbands und Popbands und Schlagerleute benutzen entweder Rapper jetzt als Texter oder orientieren sich daran. Und ich habe jetzt teilweise Pop-Sachen gehört, wo ich echt denke, okay, die haben auf jeden Fall viel Rap gehört, was sie auch in ihren Songs zum Ausdruck bringen. Ja. Aber die haben viel Rap gehört und die können viel besser texten, als wenn die jetzt vor 20 Jahren angefangen hätten. Also da ist schon etwas getan worden, etwas entwickelt worden und natürlich, was auch deutscher Rap für wichtig ist, er hat so etwas wie Haftbefehl, ist natürlich auch künstlerisch, finde ich, extrem wertvoll. Das ist tatsächlich, in ulkiger Weise ist genau das sehr deutsch.
Wieso sagst du das
jetzt? Naja, guck mal, das ist ja genau der Punkt. Also Haftbefehl ist deutscher, ja? Der hat einen deutschen Pass mit einem grünen Adler drauf. Und der ist jetzt zur Schule gegangen. Und natürlich spricht er nicht Dudendeutsch.
Mhm. Zumindest nicht in seinen Texten.
Ja, aber ist Dudendeutsch richtiges Deutsch?
Nö, der Duden passt sich ja sogar immer mal wieder dem, was draußen gesprochen wird, an.
Genau, das ist ja der Gag, wobei Leute manchmal zu mir kommen und wenn ich irgendwas falsch geschrieben habe oder irgendwie ein Wort mir aus erfunden habe, ja, dann kommen die und sagen, das ist aber kein richtiges Deutsch. Ja, what the fuck?
Und dann wenn sagen,
ja, aber es steht ja nicht im Duden, dann sage ich so, ach so rum funktioniert der Duden. Ich kann das jetzt auch einfach etablieren und in 5 Jahren steht es im Duden. Was machst du denn dann? Was willst du jetzt machen? Es ist halt eben der Punkt, dass viele Leute das nicht so richtig verstehen. Es ist halt was Lebendiges. Und für mich ist Haftbefehl deutsch, nenne es von mir aus Neodeutsch. Ja, das ist das neue Deutsche.
Ja.
Und wir nehmen eben diese Einflüsse, die er mitbringt, auf. Wir geben ihm ja auch welche, also... Und er ist halt erst das neue Deutsche, die Zukunft.
Ja.
Und das repräsentiert er dann für mich. Und das finde ich natürlich sehr spannend, weil es halt auch eine integrative und da ist ja auch ein politischer Faktor und ein politischer Wandel mit drin, jetzt ab von der Kunst.
Mhm.
Aber das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und er bringt halt auch neue Wörter mit, die wir wiederum hier in Deutschland wiederum einsetzen, was auch nicht ungewöhnlich ist, weil die Dusche, die du benutzt, ist auch kein deutsches Wort. Das ist halt ein französisches im Ursprung. Wir haben es nur irgendwann angefangen mit SCH zu schreiben statt O-U-C-H-E. Und von daher ist es auch noch.
Aber alles insgesamt ein bisschen einfach, das darauf runterzubrechen, oder?
Du brichst woanders hin. Fordere mich heraus.
Ich meine, wir suchen ja Dinge, wo Rapper, jetzt am Beispiel von Rap besprechen wir es ja, Chancen haben, denn irgendwie doch es mit eigener Identität und eigenem insgesamt auffüllen zu können. Und
zwei identitätsstiftende Sachen sind halt echt diese Sprachentwicklung, also das, was in den 90ern als Grundlagenarbeit geleistet wurde, so dass heute ein 14-Jähriger zu mir kommen kann und so flowen kann wie Sammy mit irgendwie Anfang 20, wo der aber schon 10 Jahre dran gearbeitet hat. Und der 14-Jährige hört es das einmal an und hat den Flow drauf und kann wieder darauf aufbauen. Also das ist schon eine Leistung, den deutscher Rap da für deutsche Sprache geleistet hat. Und wie gesagt, Haftbefehl, klar. Und das sind halt zwei wichtige Punkte.
Ja, da bin ich ja...
Aber die reichen dir nicht?
Nee, da bin ich ja... Ich meine, das ist ja ein bisschen von der Diskussion hier. Hier sitzen drei Leute, die am Ende wahrscheinlich doch dann Hip-Hop und Rap oder so aus Deutschland mehr oder minder verteidigen würden an bestimmten Stellen. Aber an anderen Stellen, wenn man mal ehrlich ist, wenn du auf aktuelle, keine Ahnung, Künstler aus Frankfurt guckst, die jetzt gerade zum Beispiel in dem Haftbefehl-Video auftauchen, die Jungs, die haben französischen Rap 1:1 durchgehört. Das sind teilweise von der Aufmachung zur Interpretation, Betonung, teilweise sogar Wortwahl. Das ist 1:1 eine Kopie von dem, was in Frankreich
war. Affen aus dem Zoo ist auch Caris.
Ja.
Der Flow.
Azad hat das mal eine Zeit lang gemacht. Was ja, dann kommt wieder die subjektive Note rein. Ich selber finde das Ding ja trotzdem an einer Stelle cool. Oder ich mag das trotzdem schon gerne hören oder hab Spaß daran, weil das nicht einfach
erzählt. Die Lösung ist, keinen englischen und keinen französischen Rap zu hören. Dann macht's Spaß.
Wahrscheinlich wirklich auch. Aber der Ursprung von der ganzen Geschichte ist ja zum Beispiel dann aber auch, um es mal von Rap auch mal wegzubringen, diese Idee mit diesen Covern. Auch die ist doch nicht neu.
Welche Idee mit den Covern?
Dieses Nachstellen von Covern. Das ist doch der Aufmacher.
Nee, das war nicht der Aufmacher, sondern das war nur meine Einladung. Quasi, um zu sagen, warum dieses Thema, worüber ich ja schon lange nachdenke und worüber Falk ja, wie er gesagt hat, auch schon lange nachdenkt, also warum ich das jetzt nur nochmal so wieder rausgeholt habe.
Aber auch das ist doch, korrigiert mich, aber da gab es doch in den USA auch schon das gleiche einmal vor ein paar Jahren und jetzt macht das in Deutschland jemand nach, weil er das da gesehen hat.
Okay, aber da sind wir ja an einem Punkt, also wir sind uns hoffentlich einig, dass es sowieso kein Original gibt. Es gibt kein Original mehr. Gerade auch in unserem digitalen Zeitalter sowieso nicht mehr. Es ist alles nur noch eine Kopie von einer Kopie und so weiter und so fort. Und mal davon ab, die Mass Appeal, die dieses mit dem Cover zuerst gemacht haben, also die US-Rap-Cover in Google Maps Screenshots reinzupacken, sodass du sehen konntest, für die Zuhörer, die vielleicht gar nicht wissen, worüber wir reden, die dann sehen konnten, was ist eigentlich um dieses Cover, was legendär ist, herum noch, wie sieht das da aus? Und das haben wir, der Basti und ich, haben das halt für Hamburg gemacht. Wir haben uns Hamburger Hip-Hop-Cover genommen, haben die an ihren Orten fotografiert, wo sie entstanden sind. Und Mass Appeal hat das auch nicht erfunden. Ich habe das vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so, habe ich das auf einer Webseite gesehen, wo jemand, der sich generell mit Musik beschäftigt, aber hauptsächlich mit Blues und mit Rock, der hat die Originaladressen gesucht von legendären Covern. Also zum Beispiel Bob Dylan, ein Cover, wo er irgendwie nur ein paar Ziegel hatte auf dem Bild. Er wollte unbedingt wissen, wo das fotografiert ist. Und er hat dann irgendwie 10 Jahre gesucht, ist wirklich in Archive gegangen und hat sich dort Architekturfotos und so angucken, hat es irgendwann dann rausgefunden und hat das an dem Ort fotografiert. Das heißt, sollte er wirklich, weil das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, sollte er die originäre Idee gehabt haben, herzlichen Glückwunsch, haben wir immer noch die Amis gebeitet. Es kann auch sein sogar, dass es ein englischer Blog war, wo ich gelandet bin. Das kann man ja dann im Internet nicht immer zwangsläufig unterscheiden. Und ist auch schon lange her. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wo ist jetzt das Problem, eine Idee aufzugreifen und sie mit deiner eigenen Identität anzufüllen? Weil alles, was wir tun, ist von etwas anderem, von jemand anderem etwas aufgreifen und es mit unserer Identität anfühlen. Dein ganzes Leben ist so.
Ist dann aber, ja, also am Ende bin ich ja genau auf der gleichen Seite, würde ich sagen, dass ich das cool finde, wenn ihr dann durch Hamburg fahrt und das Ganze macht, weil für das eine Dynamite Deluxe Cover hat das halt vorher keiner gemacht und deswegen ist es eine schöne Bereicherung für das Gesamtpaket. Das finde ich super.
Das ist unsere Perspektive auf diese Idee. Das ist Inspiration, das ist, nenn es von mir aus, Kunst.
Und ich finde auch, Haftbefehl macht Carrie auf Deutsch auch super. Am Ende.
Carrie ohne S, wirklich? Sagt man nicht Caris? Caries?
Ich würde sagen Franzose, deswegen ohne S. Aber
echt?
Ja, weiß ich gerade selber nicht genau.
Ich hatte nie Französisch. Ich könnte es für Spanisch sagen.
Caries. Olé.
Ja.
Das ist dann ja auch super, aber ich glaube, die Frage, oder ich meine, ich weiß ja, über was Dennis da seine Gedanken kreisen ist, das ist, glaube ich, dann eher das die Frage, mache ich eine Interpretation von etwas und baue ich dann quasi meine eigenen Sachen auf? Also ich zum Beispiel würde jetzt nicht genau wissen, wo jetzt der Ursprung von dem ist, was Max Herre oder Freundeskreis gemacht haben oder was Beginner waren oder was ein Dendemann oder sowas war.
Ja.
Ob der wirklich ein 1:1 Pendant in den USA gesehen hat, das er dann kopiert hat. Bei Masimoto gibt es das, aber wenn ich mir Trap-Rapper heute angucke oder auch bestimmte Franzosen, dann ist es halt im Prinzip sogar teilweise von der Videooptik eine 1:1 Kopie.
Genau.
Und ich glaube, um das das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass Dennis dann vielleicht mit dem ein oder anderen Thema hat, vor allen Dingen, wenn er dann als Aufmacher sieht, er sieht das bei Mass Appeal, das war mir eben nicht mehr klar, sieht diese Coversache und dann macht ihr das auf Deutsch in Hamburg im Prinzip genau das gleiche nochmal und
es ist ja kein Problem, sondern es ist halt einfach ja nur die Frage, so, die mir dann immer wieder in den Kopf kam. So,
nee,
so müssen wir uns irgendwie damit abfinden. So in der Musik sind wir ja uns inzwischen, also um das nochmal kurz abzuschließen, vielleicht so das Thema Identität oder was Eigenes über die Musik abzubilden als Rap-Musiker in Deutschland ist halt verdammt schwer bis nicht möglich.
Ne, der Punkt ist, Und, aber dann
ich glaube, da gibt es noch einen anderen Punkt.
Wir haben jetzt aber eine Abbiegung dann gerade genommen, weil das eine ist sozusagen diese deutsche Identität, von der du gesprochen hast, deutsche Künstler deutsche Rap-Musik machen, also Teutonen-Rap, ja?
Ja, aber da geht es auch schon wieder los.
Kompliziert, aber warte, was du jetzt gerade angesprochen hast und was du ja dann vielleicht im Ursprung, also was dein eigentliches Problem ist, ist ja sozusagen Biting.
Ja. Darauf läuft es ja oft hinaus. Und das, so, was er jetzt gerade gesagt hat.
Wenn das 1:1 gebitet ist, ist das natürlich was völlig anderes und das hat dann aber auch nichts mehr mit Nationalitäten zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn Caries, what the fuck, ja?
Der Franzosen-Rapper.
Ja.
Der Franzose an sich.
Wenn der sozusagen einen Flow hat und Haftbefehl kommt und macht den 1:1 nach, ist das natürlich ein Rip-Off.
So. Ja.
Und das ist gebitet. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich den Track trotzdem Hammer finde von
das ist ja oft so.
Von Haftbefehl, also, aber ist es jetzt, wenn man jetzt rein von der künstlerischen Bewertung hergeht oder von der, dass man sagt, wie ist jetzt die Leistung? Die Leistung ist, der Song ist geil, aber er hat ihn nicht wirklich, also den Flow hat er offensichtlich nicht alleine entwickelt.
Ja.
So, und jetzt kommt halt eben der andere Punkt. Im Hip-Hop ist das ja ursprünglich verboten. Du sollst was Eigenes kreieren.
Im besten Fall, ja.
Ja. Und von daher müsste man das eigentlich schlecht finden, aber jetzt ist dieser Song trotzdem gut. Was verstehst du? Jetzt hängst du in diesem Dilemma.
Ja, genau. Und das ist ja der Grund, warum wir mal hier sitzen.
Ja, aber gibt es eine Lösung dafür? Also darf ich jetzt Lass die Affen aus dem Zoo nicht mehr hören? Oder was mit Crow? Verstehst du? Der hat ja auch
Beispiele, wie hart, also ich weiß nicht, wie das so in anderen Ländern ist, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass was irgendwie so das, ja, es ist eigentlich ja schon mehr als Ideen interpolieren, es ist ja echt kopieren, das ist im deutschen Rap in den letzten Jahren krass mehr geworden, oder mir fällt es nur mehr auf und ich habe es vorher irgendwie nicht so mitgekriegt.
Ich glaube auch,
nee, das stimmt,
aber
schon,
ganz, es ist mehr ganz, geworden. Also wenn wir jetzt so diese erste, die goldene Ära des Deutschraps uns angucken, was er auch eben meinte, wo ist denn das krasse Vorbild von Dendemann 1-2 in den USA oder von Freundeskreis oder Beginner Dynamite Deluxe, was weiß ich, Massive Töne.
Also man kann schon
sagen, die gibt
sagen,
es ja so nicht, aber jetzt gibt es ja, also einige hier wüssten vielleicht nicht, was sie machen sollten, gäbe es nicht Drake und Kanye West.
Aber dazu muss man, also
ich finde Trap-Beispiele ehrlich gesagt sogar noch schlimmer.
Oder man, genau.
Wenn ich die alle kriege, weil da fehlt ja mir, also du kannst ja für bestimmte andere Musikrichtungen hast du ja noch vielleicht eine Sozialisierung, weil du häufiger mal nach Frankreich gefahren bist oder in anderen Zeiten eine andere Suchkultur hattest und da mit einer anderen Identifikation mit dem, was dich dann auch am Ende in deinem Leben geprägt hat. Heute ist es aber so, da drüben gibt es 35 verschiedene Kopien. Die kommen alle rüber und dann setzt sich da irgendjemand in ein Dorf XY und macht das genauso wie der Typ in Atlanta.
Aber da müssen wir jetzt auch mal einen Ticken mathematisch rangehen.
Wow. Dann nehme ich noch einen Schluck.
Zur entweder Verteidigung der Jetzt-Generation oder zur Abwertung der 90er-Generation. Du hast natürlich jetzt extrem viel mehr Leute, die rappen als in den 90ern. Also massentechnisch ist das einfach viel größer. Deswegen ist natürlich klar, dass die Anzahl der Leute, die da herauskommen und vielleicht Sachen 1:1 imitieren, viel größer als in den 90ern. Und du hast in den 90ern noch einen anderen Aspekt gehabt, nämlich die hatten ja noch gar keine Blaupause, mit der sie hätten arbeiten können, was Flows betrifft. Das heißt, das ist ja auch das, was mich an deutschsprachigem Rap, und das ist vielleicht auch viel vernünftiger zu sagen als deutscher Rap, deutschsprachiger Rap, in den 90ern war für mich am Anfang, ich habe das wahrgenommen, ich habe das mir auch angehört, aber ich habe es nicht gepumpt. Und was ich gepumpt habe, war immer Ami-Rap oder eben Franzosen-Rap oder Englischer, also aus England. Und das lag einfach daran, dass die Deutschen nicht wussten, wie man geile Beats macht.
Ja.
und nicht wussten, wie man float. Und dann wussten sie auch noch nicht, wie man anständig also Texte schreibt. Und das war einfach alles whack. Wenn ich mir das heute anhöre, habe ich da eine Liebe für, ja, weil es sozusagen aus meiner Jugend kommt. Das ist ein Nostalgiefaktor.
Ich weiß ja, genau, was du meinst. So? Dieses Textgefühl habe ich gerade ganz oft, wenn ich 90er-Jahre-Sachen anhöre. Alter Schwede.
Ja, und ich feiere jetzt sogar sozusagen diese Unfähigkeit. Ich finde, das hat seinen eigenen Charme. Ich finde das trotzdem großartige Kunst heute. Mhm. Damals im 1-zu-1-Vergleich ist es halt abgekackt. Ja. Aber der Punkt ist, Dendemann hat natürlich niemanden direkt gebeitet, aber dieser Ansatz, er ist ja halt derjenige, der sehr krass mit den Doppelreimen aufgetaucht ist, wo uns allen die Kinnlade runtergefallen ist. Was redet der von Winnie der Pooh-Bär? Ne? In deiner Jacke von Hoover siehst du aus wie Winnie der Pooh-Bär. So, wow, krass, Alter, was geht denn hier ab? Und das ist so eine Art Rakim-Moment, wo die Amis, wenn die immer beschreiben, wenn sie das erste Mal Rakim gehört haben, dass sie dann begriffen haben, okay, krass, man kann auch Binnenreime machen und so. Und krass, man kann ja auch noch anders schreiben. Und dieses, das ist so ein Dendemann-Moment. Den Ansatz, die Idee ist natürlich aus Amerika. Die Umsetzung, die Art und Weise, wie er seine Stimme einsetzt, wie er dann schreibt und die Flows sind sehr Dendemann. Ja. Das kenne ich so nicht aus Amerika. Das heißt, vom Ansatz, Inspiration, ja, gebeite, nein.
Genau, und wann glaubst du denn, ja, oder?
Aber eben genau das, es gab auch keine richtigen Blaupausen, auf denen sie hätten aufbauen können. Und die Rapper von heute können schon mal auf den Deutschrap der Float aufbauen und dann können sie sogar inzwischen die Ami-Flows kriegen sie jetzt hin, weil sie schreiben können. Sie wissen jetzt, wie sie schreiben auf Deutsch.
Aber müsste das nicht automatisch dazu führen,
eigener
mehr, also ja, zumindest mit dem, was sie tun, sich dann doch ein ganzes Stück weit wegbewegen zu können von dem, was
aber dann haben wir noch ein sie inspiriert. Problem. Das sind auch alles junge Menschen. Die sind alle irgendwie, keine Ahnung, was will ich denn einem 16-Jährigen über Kunst erklären? Ja. Dem das Hip-Hop-Gesetz, du darfst nicht Beiten beibringen, das ist zwar ganz toll, aber dann denkt er sich aus, was will denn dieser alte Furz von mir, der soll die Fresse halten. Die kommen
mit Scheiß auf die Kultur.
So, die wollen einfach ihren Scheiß machen.
Aber Dendemann, Sam und so waren auch alle Ende Teenager, Anfang Twen-Alter, als sie das gemacht haben.
Aber lass uns
mal... Das mit dem Alter finde ich schwierig.
Klar, sie konnten es nicht imitieren.
Nee, aber lass uns da... Nee, finde ich schon. Lass uns doch mal... Nein.
Doch, weil doch keine Ami. Deluxe, ja, hast du doch auch gehört, der fand Big L fett, der fand Biggie fett und so weiter. Das hast du schon auch gehört. Aber
der war der Erste und der Einzige. Es hat keiner... Jeder hat doch dann versucht, Sammy zu imitieren. Und wie viele haben es denn gut hingekriegt? Außer Illo de Shit und
was ist denn mit Dabrutak?
Dabrutak später, ja, was ist hier mit
Dingen? Und es gab noch einen Glanzeffekt oder so, hat auch irgendeinen von denen ganz krass nachgemacht.
Und dann hier Dingenskirchensmann.
Kannst du gleich noch dran denken, ich will nämlich zwischendurch noch was machen, damit wir hier dieses Spielchen mal jetzt mal konkret machen können. Fällt euch, oder was sind für euch die deutschen Gangster gewesen?
Gangster?
Ja, die deutschen
also
Gangster.
Also DJ Premier und Dings?
Ja, gab es ein deutsches Gangster?
Wenn 1-2.
Also war wirklich
tut
so...
Tut mir leid, Specs und Mirko.
Ich muss sagen, Specs erstes Album Privat Style Fetisch finde ich, ist für mich auf jeden Fall ein Klassiker des deutschsprachigen Raps.
Finde ich übrigens auch, aber da werde ich von
und finde, also
bin ich überhaupt nicht
ich
dabei.
Ich weiß, was du meinst, es war nicht so in dem Sinne wie bei Dendemann, wo halt aber,
der Rap hat einen halt nicht staunen lassen. Specs hat einen, fand ich immer, durch so sein Engagement irgendwie.
Genau, es war eher, was er gerappt hat, nicht
genau.
Wie.
Aber ihr geht vom Thema ab. Ihr beide, weil ihr da abschweift. Gibt es eine Gangster-Kopie in Deutschland? Ich würde nämlich sagen...
Eine Kopie?
Nein, okay. Es gibt Adaption, so, ja. Aber keine Kopie.
Also vielleicht noch einmal ganz kurz, ich habe deshalb eben 1-2 gesagt, weil halt auch einfach dieses Zusammenspiel aus einem DJ und einem Rapper haben die halt, gut, das haben Specs und Mirko natürlich auch super gemacht, ja. Ohne Frage, aber die haben es irgendwie auch einfach, weil dieser Verbund ja ziemlich massiv da war.
Aber was soll die Frage?
Ja, pass mal auf, ich will ja auf was hinaus. Das heißt, in den 90er Jahren habe ich das Gefühl, dass es nie eine direkte 1-zu-1-Kopie gegeben hat, weil Biden halt einfach verboten war. Wie ist es denn aber, wenn, ich glaube, so, wann war das Anfang?
Nochmal, es ging auch technisch nicht. Die hätten das nicht hingekriegt.
Ja, ist ja okay. Aber du kannst natürlich...
Ah, da bin ich mir nicht so sicher.
Also, es gibt schon... Bist du halt die schlechte Kopie, kannst halt trotzdem
das machen. Es gibt doch schon auch auf Deutsch Sachen, die waren einfach... haben zumindest versucht, sehr nah an Dr. Dre ranzukommen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das RHP sich nicht den Arsch dafür aufgerissen hat, Songs zu machen, die sind wie Keep Your Heads Ringing,
ja,
zum
aber
Beispiel.
Whack. Verstehst du? Es war immer whack.
Ja, aber, klar, da, aber, sie, da aber sind das lag an den mangelnden Möglichkeiten und an der mangelnden Erfahrung, nicht an dem mangelnden Willen, was Eigenes zu machen.
Richtig, genau. Und, halt jetzt, so und jetzt kommen wir nämlich an den entscheidenden Punkt. Wie ist es denn mit der Dipset-Era in Deutschland? Das ist doch wahrscheinlich das erste Mal
gewesen.
Sagst du
noch einmal was gegen High Society, so hieß die, glaube ich, oder?
Ja.
Gibt es, war das nicht das erste Mal, wo wirklich 1:1 etwas kopiert wurde, was in Amerika
ja,
funktioniert
weil
hat?
Ja, weil sie es konnten technisch, verstehst du? Die Flows waren an der Stelle so weiterentwickelt, dass sie in der Lage waren, es überhaupt zu kopieren. Also ich meine...
Also meinst du, dass Gangster-Kopie gegeben hätte, wenn es da besser möglich gewesen wäre?
Wenn Rapper die Fähigkeit besessen hätte, hätte es auch diese Kopien definitiv gegeben. Logisch. Ist einfach logisch. Sie haben es nicht geschissen gekriegt, weil sie haben ja noch nicht mal die deutschen Guten imitieren können. Also was ich halt meinte, es gab irgendwie 3-4 Sammy Deluxe Typen, also Typen, die wie er flowen konnten.
Genauso viele Savages und Curs und so weiter.
So, und dann hast du aber, also die auf einem ähnlichen Level flowen. Ich finde, dass Illo halt schon ziemlich gut, also er klang für mich immer wie Sammy, aber er klang wie gut als ja. Sammy. Aber es hat dann natürlich trotzdem nicht funktioniert, weil Sammy schon da war. Aber ich habe natürlich 10.000 miese Sammy-Kopien gehört. Also, Blumio hat mir mit 14 eine Kassette geschickt zu Viva, wo er eine Kassette seiner Eltern überspielt hat und hat das Mikro direkt an die Box gehört, wo er eine Platte abgespielt hat und hat dann gleichzeitig da reingerappt, also so richtig in Ranzqualität.
Überragend, hast du das noch?
Und habe ich vielleicht auf dem Dachboden. Und dann habe ich ihm so zurückgeschrieben, ey, alles cool, aber... Du klingst wirklich 1:1 wie Sammy, so du musst davon weg, versuchen einen eigenen Stil zu entwickeln. Und wenn du dir das heute anhörst, er hat seinen eigenen Stil. Das ist nicht, das ist nicht mehr wie Sammy.
Richtig, das ist, wenn ich da kurz reinspringen kann, es gab ja so eine Zeit, also im kleineren Kreis, vielleicht, wenn auch nur einige deutsche Produzenten krass abgefeiert wurden, wo ich mir auch immer dachte, Alter, gäbe es Madlib und Dylan nicht, hätten die auch nicht gewusst, was sie machen sollten, nachdem sie den Anknopf von der MPC gefunden haben. Inzwischen sind einige von denen, auch so für mich, für meinen ganz privaten, persönlichen Geschmack, finde ich die derbe gut.
Ja.
Und ich höre, okay, das war mal deren Einfluss,
ja.
Aber sie haben es geschafft, darauf was Eigenes zu machen. Bei vielen Rappern aber, habe ich das Gefühl, findet diese Entwicklung nicht so statt.
Das finde ich zu krass
oder?
Formuliert, weil, also, wir können ja mal ein Stück weiter zurückgehen in deutsche, in Musik aus Deutschland, das ist vielleicht besser zu formulieren. Wenn du dir anguckst, die Beatles und die Stones haben natürlich einen brutalen Impact in Deutschland hinterlassen. Das heißt, extrem viele Bands, Schülerbands, die sich neu gegründet haben, haben sich auf diese Bands bezogen. Das haben die, und das ist auch normal, weil du übst, ja, du übst dich in diesem, in Kunst, indem du erstmal andere imitierst. Das ist völlig normal, genau. Und dann entwickelst du sowas wie deinen eigenen Stil. Und das ist nämlich auch ein Problem heute, dass alles schon so schnell visuell da ist und auch, ne, du kannst es halt hören, es ist halt nur noch ein Klick entfernt.
Ja.
Und diese Bands, die damals geübt haben, das hat keiner mitgekriegt. Erst wenn sie gut waren und vielleicht auch sowas wie einen eigenen Stil entwickelt haben, dann konnten die aus diesem Übungskeller raus, und jetzt warte, einen entscheidenden Punkt will ich nämlich noch sagen. Und diese Bands sind irgendwann so weit abgedriftet, und das muss man auch sagen, weil es möglich war, also in den 60ern und 70ern war ja kulturell in Deutschland viel mehr los gefühlt für mich als heute, weil ich habe das Gefühl, das war viel freier. Da wurde mit Drogen
so eine Aufbruchstimmung.
Ja, und auch
experimentiert.
Genau, ich will nur an dem Punkt, dass dort Musiker am Start waren, die dann mit Krautrock etwas entwickelt haben, was das erste Mal aus Deutschland auf Popkulturebene extrem ausgestrahlt hat. Und dann mündete in Kraftwerk, die natürlich bis heute, also ne, von du kannst Waka Flocka Flame in einer Linie zu Kraftwerk verbinden, wenn du das möchtest. Also bis heute einen wichtigen Einfluss haben für das, was sie geleistet haben. Und
ich glaube,
das ist, die sind trotzdem, wenn du die fragst, sind sie brutale Beatles-Fans, würde ich meinen Arsch drauf verwetten.
Kraftwerk,
oder eben Stones. Ja, entweder Stones oder Beatles, muss ich ja immer entscheiden damals. Also sie haben das auf jeden Fall als Einfluss mit drin, aber du nimmst es nicht mehr mit. Vielleicht die poppigen Melodien, die sie haben. So. Und das ist halt der Punkt, sozusagen in Deutschland ist, sehe ich das heutzutage genauso, dass man das mitnimmt, aber wir kriegen halt eben den Weg auch schon mit. und sind deshalb natürlich genervt. Und wenn das schon gefeiert wird, welchen Anreiz hast du da noch groß weiterzuentwickeln?
Ich glaube, es gibt auch so eine schöne Deutsch-Musiktradition darin, dass man mit einer Kopie auch immer ganz zufrieden ist, was du ja auch eingangs gesagt hast, ja, weil das in den 50er Jahren ja sehr stark gegeben war, dass immer Hits aus den USA genommen wurden.
Bis in die 70er.
Ja, und oder das
auf jeden Fall auf Deutsch einfach.
1:1 Deutsch, der Text drauf und dann war es der gleiche Song.
So. Ja.
Ich habe hier in iTunes von Donna Summer, Baby, komm wieder.
Ja, genau. Ja, das haben wir dann
selber gesungen?
Ja.
Geil.
Mit ja, sonst war das ja, weiß ich nicht, immer Freddie Quinn oder so, der dann nochmal die deutsche Version von dem amerikanischen Song
gemacht hat. Also nochmal mit Kraftwerk, die haben es ja genau andersrum gemacht. Die haben nämlich für den internationalen Markt ihren Kram auf Englisch
aufgenommen.
Also das ist
das Model und so.
Genau, das passiert auch rückwärts, aber nicht so oft, weil die Qualität dessen, was wir hier produzieren, ist nicht so krass geil. Ich meine, guck mal, Crow hat eine englische Version von, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber er hat eine englische Version von einem seiner Songs gemacht und das war tatsächlich, da hat man probiert in Amerika, Tokyo Hotel,
ich habe noch nie so viele deutsche Fan-T-Shirts wie in Paris gesehen von der Band damals.
Genau, und das hat man sozusagen, das war gewünschtes Ziel, das auch hinzukriegen.
Aber dann ist ja, um dann einen zweiten Weg dahin zu kriegen, damit du dann deinen Kram damit zusammenfassen, für mich, wenn du in den 80er Jahren bist, dann ist ja auch, ich weiß nicht, ob Neue Deutsche Welle jetzt dann so eigen, aber wahrscheinlich schon ziemlich deutsch gewesen ist, was alles in der Zeit entstanden ist.
Ja, der Name schon, das ist halt New Wave Musik in England und so.
Okay.
Und dann hat ein deutscher Journalist gesagt, okay, wenn das die neue Welle in England ist, dann haben wir die neue deutsche Welle. Das ist also sozusagen auch schon wieder so eine
Art. Das ist so wie Trap auf Deutsch.
Es ist Deutsch-Trap.
Neue Deutsch-Trap. Ja, okay, dann wird selbst da schwer, aber ich will halt von
deutsche Falle.
Ich will von da hinten dann irgendwann zu Rap kommen, weil ich glaube, dass das Problem auch dessen ist, weil die Basis von dem, was musikalisch im Rap passiert, ja überhaupt nicht verbindbar ist mit irgendwas, was in Deutschland jemals an Musik gefeiert wurde. Und deshalb kann es auch gar keine eigene Rap-Identifikation geben.
Ja, aber da sind wir jetzt wieder bei diesem Deutschen und diesem teutonischen, was ist denn jetzt eigentlich deutsche Musik? Weil wenn wir ehrlich sind, Kraftwerk...
Ja, deutsche Musik ist die in Deutschland in den Jahren immer am erfolgreichsten gewesen ist und aus Deutschland kommt.
Ist Kraftwerk deutsche Musik?
Ja.
Nein, sie sind Deutsche, aber
das ja, natürlich, aber damit ist es doch auch deutsche Musik.
Okay, aber sie sind völlig alleine in diesem Land.
Na, es gab, also
klar,
mit dem Erfolg, in puncto Erfolg auf jeden Fall,
noch ein Stück früher,
aber es gibt doch schon verdammt viele Platten, die von irgendwelchen Bands, wahrscheinlich in Kleinstauflagen, alle durch die Bank weg, krass erfolglos, die versucht haben, auch das mitzumachen oder es zumindest so ähnlich zu machen. Also ich kenne das auch, ich habe mal was gesampelt von so einer Band, die hatte so einen ganz seltsamen, so pseudo-computermäßig klingenden Namen. Haben dann in ihr Booklet irgendwie gezeigt, wie sie selber sich Synthes gebaut hatten, wo wir dann wieder bei dieser deutschen Ingenieurskunst wären. Und haben halt damit dann ihre Mucke gemacht. Also es haben schon einige versucht, das zu machen. Aber es hat halt außer bei Kraftwerk überhaupt nicht funktioniert.
Aber das ist ja die Frage, ist die nationale Identität des Künstlers, der etwas produziert, ausschlaggebend? Also ist das dann
nicht die Nationalität, aber sein Lebensmittelpunkt, weil der ja entscheidend ist für sein Umfeld, gerade dann, wenn das Internet noch nicht vorhanden
ist. Aber ist das deutsche Musik, weil die Deutsche sind?
Das ist halt die Frage. Vielleicht kann man ja, dann, da noch dann zu fragen, wurden Kraftwerk in Deutschland eigentlich abgefeiert? So richtig?
Eher bedingt.
Ich glaube nämlich auch nicht so sehr. Also die haben halt über die Jahre so einen krassen Kultfaktor aufgebaut.
Ja.
Aber waren die jemals large in Deutschland? So,
nicht so. Also sie haben funktioniert, aber natürlich waren sie...
Nicht massenkompatibel.
Ich meine, das ist ja auch so. Es gibt Künstler aus Deutschland, also zum Beispiel, nimm mal Timo Maas.
Den Techno-Typen.
Genau, der Techno-DJ. Der verkauft, der hat halt, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren muss es grob gewesen sein. Ich glaube, da hat der weltweit 1 Million oder 1,5 Millionen Tonträger verkauft. Das ist eine Ansage, das funktioniert gut, aber da reden wir über einen weltweiten Markt.
Ja.
Und in Deutschland hat er natürlich nicht 1,5 Millionen verkauft. Und dann hast du solche Künstler wie Taylor Swift oder so, die in Amerika 1, oder Adele, die mehrere Millionen in einem Land verkaufen und weltweit natürlich eine Riesennummer sind.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist nur Folgendes. In Deutschland ein großer Star zu sein, ist halt, was bedeutet das eigentlich und ist das dann deutsch? Und sowas wie Helene Fischer ist dann schon das Allerdeutscheste vom Deutschen.
Ja.
Weil es sich auf diese Schlagertradition bezieht. Und selbst da kann man dann ja noch reinmotzen, weil wenn du dir Schlager aus den 70ern anhörst, da gibt es ja richtig teilweise geiles Zeug, vom Sound her sowieso, ja, vom Soundbild. Aber du hast keine geraden Rhythmen. Das kommt erst mit der Disco-Zeit und das haben sie straight up übernommen aus dem Disco-Groove. Und das ist halt klar, das spricht den deutschen Marschierer an, könnte sein, aber das ist eigentlich aus der Disco entliehen und passt super zu Disco-Fox-Tanzen, perfekt. Aber diese geraden Beats, das ist nicht so weit dann mehr entfernt von House und Techno und Disco.
Nö, aber es hat ja in Deutschland auch funktioniert. Silver Convention ist von einem Deutschen, war in den USA auf 1, die haben sogar einen Grammy gekriegt.
Genau, aber das war, also ist das dann, trotzdem ist es wieder deutsche Musik? Oder ist jetzt, ist
Disco ist keine deutsche Musik.
Ist Giorgio Moroder jetzt dann italienische Musik oder Tiroler, um genau zu sein?
Ja, wenn du jetzt diese Ideologiefrage stellst, dann ist aber nirgendwo eine
Nationalität da. Aber es gibt, man kann doch beobachten, dass es in verschiedenen Ländern, auch zum Beispiel in Italien, da bin ich jetzt deshalb gerade drauf gekommen, schon irgendwie immer so und wenn es nur so eine kleine, aber durchaus so eine Szene für bestimmte Musikrichtungen gibt. Und wenn man sich Giorgio Moroder anguckt und wenn wir den jetzt mal an die Spitze setzen von diesem Cosmic Sound, den viele Leute abgefeiert haben, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dann ist es ja so, dass so einer der bekanntesten DJs weltweit aus Italien kommt, zufälligerweise, und auch viele interessante Platten daher kommen. Und es auch ein Kollege von mir hatte, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, mit den Platten gehandelt und auch viele Käufer in Italien hatte.
Total.
So, wodurch man ja durchaus sagen kann, so, das ist da irgendwie verankert, so wie dann zum Beispiel Schlager in Deutschland verankert ist.
Ja, wobei Cosmic Disco ist ja auch so ein Beispiel für, wir verändern etwas Existierendes und erschaffen dadurch was Neues, weil Cosmic Disco ja darauf basiert, dass du eben Disco-Platten nimmst. Oder auch, sie haben ja die DJs, die das sozusagen entwickelt haben als Idee, haben auch nicht Disco-Platten genommen.
Genau.
Aber haben sie halt langsamer abgespielt. Das ist so eine Vorstufe von Screwed Music.
Eben auf Disco. Viel so Effektgeballer war da auch oft drin, so Tape-Echo-Kram und so.
Und damit, also wie gesagt, wir drehen uns immer in diesem Nationalitätenkreis und so weiter. Ich glaube, das ist kompliziert. Was man halt feststellen kann, ist, dass natürlich in Deutschland hast du halt diese Schlagerkultur, diese Liedermacherkultur, die sehe ich jetzt nicht zwingend repräsentiert. Im deutschen Rap fände ich auch, also ich brauch's nicht, es wird irgendwann definitiv ein deutscher Schlager-Rapper kommen, da gab es auch schon einige Versuche.
Ja.
Den werden wir dann mal DSDS auf jeden Fall im Casting sehen.
Zuerst. Aber es wird definitiv, ich meine, das ist ja eben das eigentlich Interessante, wenn man jetzt sich das mal anguckt, in den 90ern hattest du ja die ganze Zeit Rap in den Charts, der
also von Pop-Leuten auf Rap getrimmt wurde.
Genau, Pop-Leute, die Rap-Beats produzieren und sich teilweise Menschen holen, die mal auf einer Jam sich ein Bier gekauft haben und dann vor ein Mikro geschubst wurden. Oder gleich noch einen amerikanischen Soldat, weil so voll auf Klischee, der ist Schwarzer, der kann rappen und Basketball spielen und so voll so bescheuert. Das hat in Deutschland ziemlich gut funktioniert, weil man hier gar keine Ahnung hatte, was denn real sein könnte.
Richtig.
Das ist aber verdrängt worden durch die reale Hip-Hop-Szene. Und die wurden erfolgreich. Und jetzt stellt man irgendwie fest, scheint es so eine Art Rückkehr im Pop-Markt zu geben von Acts, die sich schon zwei Bier auf einer Jam gekauft haben. Also Namika zum Beispiel, ne, die war ja bei euch als Hen Violet vor 2 oder 3 Jahren schon videotechnisch am Start. Ich war da auch schwer begeistert von, fand das richtig, richtig großartig.
Nicht nur viele interessanterweise.
Ja, weil es halt saugut gemacht war. Also über Text kann man sich jetzt nochmal streiten, aber ihre Art zu flowen und dieser Sing-Sang-Rap-Style, das war schon ziemlich geil. Und die ist halt so eine Frankfurter Straßengöre ja eigentlich. Und dann muss irgendwas in den 2 Jahren passiert sein, von einem Total Makeover inklusive Styling und vielleicht auch noch 2 Bücher auf dem Kopf balancieren mäßig und so. Und die äußere Gabel oder Löffel ist für einen Salat und mäßig sowas, ja. Was denn? Die innere? Ja, das ist halt so, weißt du, bei uns immer auf der Straße hat man nur eine Gabel.
Von außen nach innen.
Immer von außen nach innen.
Kommt was auf den Teller.
Weißt du, der Trick ist ja einfach nur abzuwarten und zu gucken, was die anderen machen.
Ja, oder es einfach wissen.
Ja, ach, Wissen ist überschätzt.
Nee. Dafür haust du hier aber ganz schön viel raus.
Wenn es silbernes Besteck ist, vorsichtig mit dem Salat schneiden.
Ja, so, aber ich habe eh nur eine Gabel und keinen Silberlöffel im Mund. Namika, ja. Also
diese Rückenbesinnung.
Im Popmarkt funktioniert das offensichtlich. Es scheint also ein Bedürfnis und einen Bedarf zu geben an nicht Straßen, zwingend straßenverbundenem oder zwingend realer Musik. Und ich habe meinen Faden verloren, weil ihr mich abgelenkt habt.
Du wolltest,
was das ist wunderbar, das schön so geschafft.
Eine Rückbesinnung zu geben, scheint, dass jetzt auch Leute, die sich nicht nur ein, sondern sogar zwei Bier mal auf einer Jam gekauft haben, jetzt irgendwie scheinbar den Anspruch oder irgendwas haben.
Ja, du hast mit ein und zwei Bier auf dem Festival irgendwann bis dann zu einer
was Größeres zu machen oder worauf?
Jetzt ist die Frage, ob du mit einem Hen Violet zwei
können
Bier
wir noch mal zurückspulen?
Auf dem Splash, auf dem Splash zwei Bier getrunken hast und daraus dann Namika entstanden ist.
Nee, ich habe mit ihr gar keinen getrunken, also.
Was kommt noch?
Ja?
Ja.
Okay.
Bin ich mir sicher.
Habe ich nichts dagegen, also.
Ich weiß aber nicht, wo du drauf hinaus wolltest.
Komm.
Dann greife ich aber mal wieder ganz kurz ein, damit wir hier nochmal wieder
ein bisschen... Ich habe meinen Faden verloren, mach mal was Neues. Ist aber richtig, ich finde den wieder irgendwann.
Weil du bist ja dann bei Cosmic Disco und so, das sind ja alles immer Beweise oder Beispiele für mich, wo natürlich ein Einfluss von woanders gewesen ist, aber was Neues daraus entstanden ist, um wieder zurück auf unseren eigentlichen Kern zu kommen, wir aber heute in einer Zeit auch im Rap vor allen Dingen sind. Und da bist du ja ein großer Fan von jedem oder von vielen Trap-Künstlern, die in Deutschland unterwegs sind. Ist das nicht aber eine 1:1 Kopie von dem, was da drüben passiert? Oder wo ist da die eigene individuelle Note?
Ja, das ist ja zurzeit einer mit der Hauptkritikpunkte an diesem... nennen wir es von mir aus Genre innerhalb des Genres.
Ja, ich persönlich finde zum Beispiel, dass so jemand wie Craig Ignatz schon eine eigene Note da reinbringt.
Ich finde, dass die alle eine eigene Note haben, weil alleine...
Ja, ich finde, es gibt ein paar, die klingen wirklich nur mal hart.
Ja, aber nimm dir die doch einfach mal und stell die bitte in ein amerikanisches Viertel und dann wird ja schon ganz klar, wo der Unterschied ist. Ja?
Das die sind, einen liegen am Boden und sind tot, die Deutschen, und die anderen
haben, keine Schuhe
haben die
mehr
gerade an. Abgezogen.
Das würde ich jetzt mal als rassistischen Kommentar bezeichnen.
Warum das? Ich meine
die begehen sicherlich,
ganzen, meine eher die Milchgesichter, die da alle auftauchen.
Meinst du, dass sie da Suizid begehen oder meinst du, dass sie da erschossen
werden? Die werden als Opfer identifiziert und langgemacht. Okay. Das will ich doch hoffen.
Das ist
das war jetzt wirklich rassistisch.
Nein, was ist da denn rassistisch?
Das war ehrlich und anständig.
Siehst du?
Eine Meinung artikuliert,
dass so davor reden wir in Barmbek.
Ja, passt schon. Nee, also der Punkt ist, natürlich sind die eigen, ja, die sind deutsch, das sind zu großem Teil Mittelschichtskinder, die das adaptieren und jetzt kommt der Punkt, sie machen etwas für mich Eigenes daraus. Natürlich hast du da auch das Phänomen, dass da Flows gebeitet sind oder dass da Songs irgendwie deutsche Versionen von Ami-Tracks sind, aber wenn zum Beispiel ein El Guni mir erzählt, wie viele Millionen er hat, ist das natürlich eine völlig andere Ebene, auf der mich das unterhält, wenn ich denn mich dafür öffne, als wenn mir das ein Waka Flocka erzählt. Weil das einfach völlig unterschiedliche Grundlagen sind, aus denen...
Du meinst, der eine hat die Million und der andere nicht.
Ja, aber Waka Flocka hatte sie ja auch nicht am Anfang. Das ist ja fake it till you make it. Und nur weil der es gemaked hat, ist ja okay. Aber
vielleicht ist aber auch der eine eher näher an Mickey Krause und der andere ein bisschen näher an Jimmy Fallon oder so.
Wow, er ist heute auf Strom hier.
Nein, aber weißt du, was ich meine?
Aber so Mickey Krause hat keine einzige Metaebene. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße.
Ja.
Ja.
Oder Mickey, aber ich meine dieses dumpfe deutsche Komödiantentum.
Wow, er haut die nächste raus. Also...
Mario
komm, ich ergebe dir eine Punchline. Du meinst, Moneyboy ist der Phipps Asmussen des deutschsprachigen Raps.
Könnte man so sehen.
Ja, das ist ja definitiv.
Bin ich voll dabei, glaube ich sogar. Bin ich, muss ich noch einen Augenblick drüber nachdenken.
Ja. Phipps Asmussen ist eine Legende.
Digga. Ja, ich kann über den auch lachen und Moneyboy unterhält mich auch.
Aber keiner nimmt Phipps Asmussen ernst wahrscheinlich.
Ja, nimmt jemand Moneyboy
seine
ernst?
Seine Frau nicht, aber der Rest...
Nimmst du Phipps Asmussen ernst?
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt
letztens... Nehmt ihr Moneyboy ernst? Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr den ernst nehmt. Das ist halt Unterhaltung, das ist in Ordnung.
Ich nehme ihn als Unterhalter schon ernst, dass der viel Müll redet und das ist ja Teil der Unterhaltung, aber
richtig.
Der ist ein für mich Unterhalter. Ich nehme ihn da in dem schon ernst.
Das stimmt schon, weil sonst würde ich mir das ja auch nicht angucken.
Also ich nehme ja auch
ein ums andere Mal und auch schmunzeln.
Ich nehme ja einen Clown im Zirkus auch
ernst. Aber zum Beispiel dem nehme ich doch diesen Choices-Song, den nehme ich ihm ab. weil es eins zu eins eine Kopie ist und auch er ein Comedian ist, kein Ernst. Also ja, er will natürlich als ernst gemeinter Rapper gelten, aber er wird ja offensichtlich immer noch nicht als Rapper ernst genommen. Also es ist eine komödiantische Art und Weise, mit US-Rap umzugehen. Macht eine 1 zu 1 Kopie und dann funktioniert es.
Nein, das kann ich so nicht ganz stehen lassen.
Und die anderen versuchen aber einen Song 1 zu 1 zu adaptieren, übersetzen ihn und sagen auch, ich habe Ice on my neck und ich habe Millionen auf dem Konto.
Ja, okay,
und
aber so. Dann sprechen wir über unterschiedliche Formen von Definition von Humor und so, was man jetzt witzig findet und was nicht. Aber mal darüber zu streiten, ist sicherlich auch schwierig.
Nee, wir sind ja bei Kopie oder nicht Kopie, genau, und nicht bei Humor.
Aber, und jetzt kommt der Punkt, weil wenn du das schon machst, dass du etwas imitierst, sollst du deine eigene Note hinzufügen. Das hat er getan für mich bei Choices. Mhm. Und er hat ihn sogar besser gemacht
als ja, E40. Ich finde das Original
E40, der ja eigentlich Flow King ist und so, float auf diesem Original whack. Das ist wack gefloat. Ich kann mir das nicht anhören. Und Moneyboy float einfach auch geil auf dem Track. Und dementsprechend kann ich da mit jeder Faser meines Körpers sagen, ja.
Das ist also nicht imitiert, sondern gut interpretiert.
Natürlich ist es imitiert. Aber da sind wir wieder bei, da schließt sich jetzt schon wieder der Kreis.
Was ja, aber das ist ja auch die Frage, um die es im Prinzip geht.
Ich meine, guck mal, wenn es da so Schimpansen gibt, die gelernt haben, dass sie die Kartoffeln besser waschen, bevor sie sie fressen, im Fluss so mäßig, ja. Ist das jetzt, also wem soll ich das
jetzt?
Was soll denn jetzt?
Das hat ja nichts mit Kunst zu tun.
Nein, es geht ja
auch. Überleben.
Nein.
Moneyboy überlebt auch, wenn er nicht rappt.
Ja, aber das geht, wir reden über Imitation und das ist eine Grundlage unseres Lebens erstmal, ja? Und
dann ja,
kann
klar.
Man, genau, und dann kann man sich jetzt darüber streiten.
Aber so. Nicht bei Kunst.
Aber oder Imitation doch. Und Adaption sind in der Kunst zwar verschieden.
Ja, aber das liegt doch auch im Auge des Betrachters. Also, dann kann man natürlich sagen, okay, alle, die das jetzt feiern, inklusive mir, sind einfach bescheuerte Idioten, die keine Ahnung von Kunst haben, weil wenn sie die nämlich hätten, dann würden sie sagen, das ist geklaut und deswegen darf ich das jetzt nicht hören.
Ja, das ist ja auch Quatsch.
Und ganz ehrlich, das wäre eine richtig deutsche Reaktion. Genau so.
Genau so würde ich das erwarten. Und damit hatten wir den Rap in Deutschland abgemeldet.
Jetzt nimmt dieser Moneyboy dem Ausländer auch noch den Rap weg. Das ist doch wirklich eine Sauerei.
Und das ist ja noch ein Österreicher.
Ja,
doch schon wieder.
Wow, die sind wirklich für jegliches Leid auf diesem Planeten verantwortlich.
Die sind sich nie zu schade.
Nee. Also, weißt du, ich verstehe das am Ende, und das ist auch so ein Punkt, Kunst ist für mich folgendermaßen. Jemand gibt etwas von sich weg und dann kommen ganz viele Leute und nehmen sich das. Und dann bewerten die alle das unterschiedlich und es gibt jedem was anderes. Und deswegen hat dieses Kunstwerk ein eigenes Leben.
Ja.
Und das besteht auch darin, dass es für manche total super ist und für andere total beschissen. Ich hasse Helene Fischer. Das ist ein komplettes Stück Scheiße, was sie da veröffentlicht. Für mich. Jeder, der total brutaler Fan ist, ey, herzlichen Glückwunsch, rede nicht mit mir darüber. Red mit mir über was anderes. Und dann ist doch auch in Ordnung. Oder nicht?
Total. Total.
Ja, wenn, aber damit kannst du jede Diskussion gleich am
ja,
Anfang auf
den Nullpunkt. Deswegen weiß ich auch gar nicht, worüber wir uns hier die ganze Zeit unterhalten.
Darüber, ob
dafür redest du aber ganz schön viel.
Ich bin nur wegen dem Bier hier.
Und das ist dann noch nicht mal das
Richtige. Also heißt das am Ende, wir müssen uns damit zufrieden geben, dass das so wirklich eigenes nur durch Adaption und mit ein bisschen Glück und Anspruch des entsprechenden Künstlers dann irgendwie über die Zeit entstehen kann.
Guck mal, du hast ja auch Künstler, die diesem Anspruch gerecht werden.
Aber ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, weil ich meine, ich gehe mal auch davon aus, dass aus der Zeit, wenn wir mal das Dipset-Beispiel wieder rausholen, dann waren das 2, 3, 4, 5.
Irgendwie so, ja.
Da war es ja wirklich das erste Mal wirklich hart, da sind wir uns ja einig, ne? Hart gebeitet, 1 zu 1 Kopie. Da gab es ja nicht nur einen, da gab es ja unheimlich viele, die wirklich 1 zu 1 so ausgesehen haben und um alle Jules Santana wollten.
Aber ganz ehrlich, wie viel jetzt? Lass doch mal aufzählen, weil das ist nämlich auch so ein Ding, das ist ja so eine Wahrnehmungssache und weil jetzt irgendwie 5 Rapper Scheiße bauen.
Ja, aber das hängt ja doch von,
ja nicht die von ganze
Szene gab, es gab auch, nein, das ist ja eben auch nochmal so ein Punkt. Das sind halt immer so gewisse Hypes, auf die dann halt auch die Medien gucken und dann ja. Wirkt es halt, wenn man von außen genau. Darauf schaut, total groß. Das ist ja aber jetzt das, auch so. Es gibt Beispiel ja jetzt Leute, ist, ja. Die sind medial total gehypt. Wenn du dir die Klickzahlen anguckst oder mal einer von denen sagt, wie viele Downloads sein Mixtape hat, dann denkst du auch so, hä, was ist denn da los, Alter? Alle schreiben da drüber, der müsste doch eigentlich schon längst 500.000 Downloads haben, hat er aber nur 15.000.
Ja, Craig Ignatz so. War auf jeden Fall nicht, glaube ich, in den Top 100 mit seinem Album, oder?
Oder Craig, ja.
Ne? Und trotzdem ist er unheimlich gehypt, zusammen mit El Guni.
Ja, aber das ist ja auch eine Frage von euch, von der Lügenpresse.
Ich habe damit nichts
zu tun. Wieso, du gehörst auch dazu?
Nein. Ach, ich bin außerhalb des Systems. Ich habe jetzt beim Kopfverlag unterschrieben. Aber mit PPF am Ende, ne? Kopfverlag.
Warum?
Kennt ihr Kopfverlag? Kennt ihr?
Nee. Das sind die
Eva Herrmann und so veröffentlicht.
Und auch hier, wie heißt er? Dieses gekaufte Journalistenbuch und so.
Ja, genau, ja. Das. Nee, guck mal, der Punkt ist, natürlich gibt es mediale Hypes und die bestimmen auch eine Form von Wahrnehmung und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist alles so schlecht und so weiter, aber es gibt ja auch Künstler, wenn wir da mal Gleichgewicht in dieses Bild bringen, es gibt schon Künstler, die eine eigene Form, einen eigenen künstlerischen Ausdruck entwickelt haben, ob du dann einen Casper hast, ja. Was ich in der Form so nicht gehört habe und wo ihm ja auch immer ganz wichtig war, zu unterscheiden, dass es nicht wie Crossover klingt, also es war immer Ziel, nicht wie Rage zu klingen oder wie Doggy Dog oder sowas. Es sollte eben eher nach Indie-Rock mit Rap klingen. Mhm. Oder Materia ist auch jemand, der immer daran arbeitet, also erstmal völlig eigenen Style zu haben als Rapper und dann auch musikalisch eigene Stil. Und da sind natürlich die Crowds ganz weit vorne.
Aber was war denn Masimoto dann?
Masimoto ist ja eigentlich erstmal eine Hommage, ne? Aber muss man auch sagen, hat sich dann ja sehr weit abgelöst. Aber von Madlib und ist 100-mal besser als Madlib jetzt.
Aber das ist als Hommage, da ist es eine Hommage und bei dem anderen ist es Biken, das ist dann ja auch wieder...
Ja, weil bei Masimoto war es von vornherein klar.
Mit mir musst du darüber nicht reden, ich bin für alle Biter dieser Welt, yo.
Er hat doch von vornherein gesagt, wo es herkommt, oder erinnere ich das falsch? Also das war jetzt nicht so...
Er hat ja sogar da... Das müsste man übrigens mal nachrecherchieren, ob das stimmt, weil es klingt wie so eine Urban Legend, die nicht wahr ist. Er hat ja angeblich sogar eine Freigabe von Madlib. Der hat gesagt, yo, cool, mach.
Ja, habe ich auch gehört. Ja.
Und, aber das würde jetzt bedeuten, muss jetzt also Moneyboy bei E40 anrufen und muss Crow bei Jay-Z und bei Dr. Dre fragen, ob er jetzt nochmal hier diesen Sample benutzen darf.
Vielleicht reicht es auch schon, wenn Crow bei Left Boy mal anrufen würde oder so.
Das wäre also auf jeden Fall einfacher als Dr. Dre zu erreichen.
Der hat auf jeden Fall um Anruf gebeten von Bayern.
So?
Naja.
Er hat um einen Anruf gebeten.
Ja, das ist ernsthaft. Im Interview mit mir.
Bei ihm im Interview.
Bei mir im Interview.
Der Anwalt von
Lev. Nee, ich war der Typ, der ihn interviewt hat und es ging, weiß ich nicht, um welchen Song. Auf jeden Fall
Crew Song. Your Song heißt der Song.
Habt ihr auf Deutsch gesprochen oder auf Englisch?
Ich weiß gar nicht, ich glaube vor Kamera auf Englisch.
Das ist auch so geil.
Und hinter Kamera auf Deutsch. Das darf ich noch gar nicht sagen.
Das ist ziemlich lustig.
Das habe ich ja gesagt.
Ja, stimmt.
Ich habe gerade meine Stimme wie Nico verstellt. Nee, das ist tatsächlich so ein Phänomen.
Ja,
Mit den Stimmen verstellen.
Nee, ja, das war gewünscht, dass die Interviews
so geführt werden. Du bist der Blumio unter den Deutschjournalisten, ne?
Ich beite auch nur, weißt du?
Ja, genau, das ist dein ganzes Leben schon. Aber im Prinzip, ja, ich meine, irgendwie, um hier mal, das ist ja nur noch Kauderwelsch gerade, um auf den Punkt zurückzukommen.
Das war doch eben ganz interessant. Der Unterschied ist dann halt Hommage, angeblich, also, oder
ja, aber dann ist
auch Masimoto war es ja so, er hat daraus nie einen Hehl gemacht.
Ja, aber Moment.
Und dann ist das hat angeblich sogar das Okay des Schöpfers.
Aber keine Ahnung, ob nun El Guni auch 1:1 jemanden kopiert oder adaptiert, ohne großen Pfeil zu schreiben, übrigens, ich will sein wie der da, also das macht es ja nicht automatisch besser oder schlechter.
Um nochmal was anderes zu sagen, innerhalb der Hip-Hop-Kultur, und jetzt komme ich da nach einer Stunde mit, ist ja sowieso eigentlich der Ansatz zu sagen, Biden ist nicht erlaubt, ein bisschen absurd, weil diese ganze verkackte Kultur aus Sampling besteht.
Ja.
Ja. Und wenn ich halt losgehe und ich nehme einen vorgefertigten Break, der irgendwie Schlagzeugtakt, der auf einer Schallplatte 1000-mal kopiert wurde, also ich nehme eine Kopie von einer Kopie und stelle mich dahin und spinne das hin und her und dann kommt jemand ein Rap da drauf, wo ist denn da jetzt... Weißt du, was ich meine?
Ja, aber dann gehe ich da gleich einen weiter. Was ist denn dann aber gut und was ist nicht gut? Denn wenn es um Diskussionen, um Qualität geht, dann wird Künstler XY und nochmal,
Diskussion eigentlich nicht. Das ist ja der Schwachsinn.
Aber warum gibt es die nicht? Warum wird dieses teilweise ja echt richtig krasse Kopieren von Rappern in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, warum wird das auch von all denen hingenommen, die es wissen und teilweise sogar gefeiert?
Ey, Digga, ganz ehrlich, ich krieg das zum Beispiel nicht immer mit und dann steht irgendwo drunter, ja, das ist ja ein Rip-Off von XY.
Ja,
so.
Ja.
who the fuck is XY, dann gucke ich mir das an und so, okay, krass, stimmt, ist ein Rip-Off. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt losrennen und sagen, das ist ein Rip-Off von und das ist alles wack?
Nein.
Das tue ich auch nicht, weil eben genau der Punkt, entweder mir geht es ums Kunstwerk. Ist das Kunstwerk geil, ja oder nein? Ja. Ist der Song gut oder schlecht? Und wenn jemand dazu sozusagen sich des Imitierens und dadurch Kreativität irgendwie vielleicht klauen, wie man das formulieren willst, bemächtigt hat, dann ist das zwar als erstes natürlich eigentlich enttäuschend, aber es kommt immer auf die Umsetzung an.
Vor allem gibt es ja noch den nächsten Faktor, wenn ein 15-, 12-, 10-jähriger Crow über alles feiert für ein grandioses Album,
und
das er gemacht hat.
Wenn er nachmacht, dann ist es...
Dann kannst du dem 10, 12-Jährigen ja nicht vorwerfen, dass er nicht weiß, wie viele Kopien da drin sind, sondern er sieht einfach Crow, er sieht geile Songs, er hat riesengroße Freude daran.
Ja, und klar, aber die ganzen Medienleute, die Crow mitgefeiert haben, sich da mit Live-Berichterstattung vom Bodensee oder wo das war, da alle selber abgefeiert haben, die wussten das alle ganz genau. Und das waren keine 11, 12 oder 13-Jährigen. Und ich finde auch immer dieses Argument, was dann gerne gebracht wird, dass die Zielgruppe dieses Künstlers das ja nicht weiß, dass das geklaut ist, damit dann irgendwie beschwichtigen zu wollen, ist unfassbar lächerlich.
Weil aber die Frage ist doch, die eigentlich entscheidende Frage ist, ist für die Bewertung des Kunstwerks oder der Kunst, die Crow macht, es von Bedeutung, ob er da eine Harmonie imitiert hat, nachsingt, nachfloat, die schon mal jemand anders gefloat hat, ist das von Bedeutung, ja oder nein?
Nur in der B-Note. Wir haben ja bei dieser Album der Ausgabegeschichte über Crow, habe ich ja auch ein, zwei Sachen dann gesagt, so, okay, hier, das klingt ja krass, wie so und so. Im gleichen Atemzug würde ich aber bei so jemandem wie Crow durchaus auch sagen, dass ich dem zutraue, genauso gut zu sein, würde er es nicht nachmachen.
Genau, das ist ja der
Punkt. So, das ist so, aber nur mein subjektives Gefühl. Ich habe dafür weder einen Beweis, noch irgendwie, weiß ich es tatsächlich. Ich vermute es nur, weil irgendwie die Dinge, die ihn ausmachen, die würde ich als unabhängig sehen von dem, wo er sich dann ein bisschen zu Absolut. Sehr inspirieren lässt.
Der ist ein krasses Talent.
Ja, widerspreche ich auch nicht.
Und die Frage ist, wie setzt er oder was setzt er sozusagen?
Aber dann frage ich mich halt so, Mann, dann sei doch nicht so günstig und mach das nach, weil du weißt es auch. Aber und du kannst bestimmt, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, du kannst bestimmt auch ohne
aber ist
das
ist bei
ein gutes Ding machen. Zum Beispiel, wir können jetzt auch noch über andere Leute in Deutschland reden.
Ja, es gibt
reden.
Ja zwei super Beispiele gerade in der aktuellen Zeit, die alle unheimlich erfolgreich damit gewesen sind. Das ist Crow und dann gibt es ein Hard Knock Live und dann gibt es Leute, die sich darüber aufregen und sagen, das ist alles nur Kopie und dadurch scheiße. Und dann gibt es auf der anderen Seite zum Beispiel Masimoto, da ist es eine Hommage und dann ist es daraus wieder gut. Und dann gibt es einen Shindy, der zweifelsohne auch ein unheimlich großes Talent ist in dem, was er da macht. Mhm. Bringt ein Album raus, wo dann jemand beweisen kann, dass von 12 Songs oder von 14 Songs 7 auch 1:1 Kopien.
Und dann haben wir ja noch obendrein bei ihm das Artwork.
Ja, und das Artwork. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass der Typ nicht automatisch trotzdem es krass gemacht hat. Denn wenn wir dann wieder bei anderen Künstlern sind, dann sind wir bei guten Adaptionen, die wiederum sehr gut sind. Also verstehst du am Ende, wenn der erfolgreich ist oder wenn viele Leute es fühlen, dann muss er es ja trotzdem richtig und gut machen. Egal, ob es jetzt nur ein Hardlock-Live-Kopie ist.
Guck mal,
oder
der Punkt ist doch einfach, Drake. Wenn wir sagen, dass Biten im Hip-Hop nicht erlaubt ist, dann reden wir ja hier auch über...
Dann brichst du 95% weg.
Ja, eben. Aber dann reden wir ja hier über das... Über was reden wir denn, Mann? Das ist doch wie Religion. Da gibt es einen Katalog an moralischen Vorstellungen, die assoziiert werden oder ausgesprochen werden im Namen dieser Religion. Die heißt jetzt halt nun mal rein zufällig Hip-Hop. Ja. Und dann gibt es ganz viele Anhänger, die sich da versuchen, 1000%ig dran zu halten. Und das sind die guten Hip-Hopper. Und dann gibt es halt die...
Das sind ja leider oft die Pein, besonders peinlich.
Ja, aber genau dann, das ist doch das Problem.
Du, es ist ein moralischer Leuchtturm, aber es gibt halt wahnsinnig viele Schiffe, die trotzdem auf den Riff laufen. Aber die können ganz toll aussehen, so Rifflandschaften, wo dann auch so ein Korallenriff sich drauf ansiedeln kann. Verstehst du, was ich meine? Es kann trotzdem seinen Sinn und Zweck erfüllen.
Das sind Küsten, die wir schon ausgetragen
haben. Nein, aber es kann trotzdem seinen Sinn und Zweck erfüllen. Ja. Und dieses wiederum liegt dann am Ende in dem Betrachter, der das bewertet. Und ich kann sagen, natürlich finde ich einen Künstler noch viel spannender, wenn er in der Lage ist, einen völlig eigenen Style zu entwickeln, aber die wenigsten, und das so ehrlich muss man auch sein, die Menschen sind nicht gut genug, alle, um das zu schaffen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die nicht mehr in ihrem Leben erreichen können als den Durchschnitt.
Als eine gute Kopie.
Und das ist das verdammte Dilemma eines jeden Menschen, dem er versucht zu entfliehen. und sich darüber bewusst zu werden. Und jetzt guckt ihr diesen ganzen Social Media Piss an, in der Zeit, in der wir leben, wo Menschen ihr Leben inszenieren. Und wenn ich mir dann angucke, was teilweise diese Menschen im echten Leben machen, das passt da überhaupt nicht zusammen. Da werden dann irgendwelche Sachen
inszeniert. Komm, gib Beispiele.
Ich will kein Beispiel
geben. Doch, jetzt hat's auch raus.
Nein, ihr wisst alle.
Doch, das weiß man doch.
Ihr kennt so welche, ja, wo du...
Ja, du musst keinen Namen nennen, aber gib ein Beispiel.
Nee, ich will keinen Namen nennen. Einfach.
Nein, du sollst keinen Namen
nennen. Ja, dann halt doch mal die Schnauze.
Ich will ein Beispiel haben.
Ja, will ich doch sagen. Shut the fuck up. Pass auf. Du hast irgendwie einen Instagram-Account, wo voll geil inszeniert wird, Harmonie und wir sind hier und alles ist toll, ja. Und dann im Real Life... ist der Mann depressiv und die stehen kurz vor der Scheidung und am liebsten würde man das Kind, zur Adoption freigeben. Weißt du, was ich meine? Sowas existiert in echt, nur man möchte das nicht darstellen, weil dann die Gesellschaft sagen würde, du bist aber eine schlechte Mutter und das ist ein schlechter Vater. Nein, wir machen immer nur nach außen hin, als wäre alles ganz toll. Und die Realität ist aber, dass wir einfach alle unfassbar durchschnittlich sind. Wir werden alle sterben. Und es ist alles im weitesten Sinne Unsinn. Puh, sorry für die Einsicht. Es tut mir echt leid.
Ja, na gut, das heißt also mit anderen Worten, wir...
Ich will nur sagen, es gibt wenige, die das schaffen. Und sie schaffen es manchmal auch nicht für lange. Also jetzt nimm mal irgendwie Bands, die das geschafft haben, mal als Beispiel Prodigy. Mhm. Unfassbar großartige Band, die es geschafft hat, aus unterschiedlichen Einflüssen wie Hip-Hop-Einflüssen und Rave-Einflüssen etwas zu zimmern, das ein ganz eigenes... einen ganz eigenen Flavor hatte, den auch kaum ein anderer imitieren konnte, wurde versucht, ist nie erreicht worden. Ist aber irgendwann auch an sich selber gescheitert. Seit 10 Jahren kriegen sie sich selbst nicht mehr hin. Und das kannst du in jeder Form von Kunst, ob bei Malerei, ob Architektur, Kino, Regisseure, sie haben ihre Phase und dann kommen sie irgendwie nicht mehr ran.
Ja.
Und das ist einfach Normalität. Und andere kommen überhaupt niemals dahin, eine eigene Phase zu haben. Und soll man jetzt jeden Künstler dafür kritisieren? Es ist doch nur ein Ideal, das man anstreben kann. Beite nicht, versuch was Eigenes zu machen. Das sage ich auch jedem Künstler. Wenn zu mir jemand kommt und mir was zeigt und ich höre da irgendwie einen Einfluss, sage ich, ey, du bist nicht dumm. Manchmal schreiben mir auch dumme Leute, denen sage ich dann nichts. Aber ja, also ich merke, du bist nicht dumm, so wie du schreibst und so. Du merkst, dass du so flowst wie der und der. Das merkst du, wenn du das wieder eingerappt hast und du hörst wieder so, oh krass, ich kann wie, keine Ahnung, Crow flowen oder ich kann wie KIZ flowen. Geh aus der Kabine, lösch das und rapp so lange neu ein, bis es dich nicht mehr daran erinnert. Und das ist nämlich der Punkt. Viele Menschen sind nämlich glücklich, wenn sie es schaffen, etwas zu erreichen, was jemand anders auch schon erreicht hat. Also die Imitation zu erreichen. Ich kann so gut rappen wie. Das freut Menschen. Deswegen veröffentlichen die das auch.
Oder und zeigen es nervt es auch andere.
Es nervt dann andere. Ja.
Mich zum Beispiel.
Ja. Ja,
dich freut es vielleicht an einer Stelle.
Wobei es auch durchaus unterhalten sein kann. Ne? Also das
ist jetzt eben der Punkt. Das ist ja, und das liegt wieder im individuellen Betrachter, im Auge des individuellen Betrachters. Ich finde erstmal jemanden, der völlig eigen ist, spannender als jemand, der jemanden gut imitieren kann. Es gibt so graduelle Abstufung, wo ich das akzeptieren kann, dass mich das an etwas anderes erinnert.
Ja.
Aber meist suche ich was Eigenes und das Lustige ist, wenn ich das dann Leuten vorspiele, dann sagen die wiederum häufig zu mir, nee, das ist ja voll komisch,
Ja, ist dann halt erstmal spröde, sperrig.
Heute hat Shana, ne, die für euch schreibt, hat mir heute auf Twitter geschrieben, sie hätte am Anfang irgendwie das komisch gefunden, dass ich Nimo von 385 ganz cool finde. Und gesagt habe, dass der die Zukunft des deutschen Gangster-Raps mitbestimmen wird, bla. Aber sie hätte jetzt so die neuen Sachen gehört und fände es wirklich fresh. Und es ist mir genauso gegangen mit, ich glaube, King Easy heißt er, glaube ich, aus Lüneburg, habe ich gepostet. Alle so, ja, der hat ja eine voll Kackstimme und sowas. Ja, genau, das ist das Geile. Es ist das Einmalige an ihm. Und das ist nämlich immer der Punkt. Kommst du mit was Neuem, sagen die Leute... Ja, das ist ja cool, also nö, das will ich nicht. Und dann in 2 Jahren sitzen auf einem Konzert, schreiben in der SMS, boah, voll geil und so, Mann. Ja.
Das ist
das Phänomen habe ich auch schon oft gesehen.
Aber das ist ein deutsches Phänomen.
Aber es geht mir selbst ja auch
meinst
oft
du?
So.
Das meinst ist, du, dass ich, das ich, ein ich deutsches weiß, Phänomen ist?
Nee, auf jeden Fall ein ziemlich stark deutsches Phänomen, würde ich sagen.
Okay, wie lange hast du in Italien gelebt?
Oder in Österreich.
Ich wollte nur eine kritische Frage stellen. Aber warum ist es ein deutsches Phänomen? Glaubst du nicht, dass es in Italien, in Frankreich...
Das ist auch ganz oft so, wenn wir mit deinen Ausführungen den Elend langen am Anfang über Kultur und die deutsche Kultur und die wenige Kreativität anfangen, dann...
Wir sind halt Bauarbeiter.
Ja, richtig. Und der Bauer frisst und nur das, was er kennt.
Ja, genau. Und da haben wir das deutsche...
Ja, siehst du, also, wo kommt deine blöde Nachfrage? Punkt.
Das ein ist ein deutsches Phänomen.
Also jetzt Fresse halten.
Wie heißt es nochmal? Der alte Mann Europas. Ne? Deutschland ist einfach, was der Bauer nicht kennt, hat friert er.
Ich habe ja auch bei so Kraftwerk und so nach den Ausführungen hier so ein bisschen die Theorie, dass ein großer Teil wahrscheinlich der Qualität, die da drin steckt, genauso ist wie beim Autobauen in Deutschland. Andere machen es ganz geil. Man regt sich in Deutschland auf, nee, das können wir irgendwie besser. Und dann macht man das so lange, bis man am besten ist. Das ist beim Fußball so, die anderen sind gerade besser und dann spielt man so lange, bis man Brasilien 7-1 im eigenen Land schlägt und Weltmeister wird.
Ja, aber das hat auch wirklich etwas mit einem System zu tun. Ja, also in Deutschland kommt dann halt der DFB und baut halt dieses Jugendfördersystem auf und optimiert das in einer Art und Weise, die dazu führt, dass wir bessere deutsche Fußballer haben. Ja, deutsche Fußballer und sehr wohl mit eingeschlossen solche Nicht-Deutschen, wieso, es ist immer dieselbe behinderte Formulierung. Also, deutsche Fußballer.
Man muss ja nicht rumeiern, wir wissen ja alle, dass das nicht so gemeint
ist. Multikulti, Deutsche.
Ach ja.
Ja, genau so mäßig.
Und Neodeutsche.
Neodeutsche, ja, dieser Begriff, ich finde, der ist bestimmt schon irgendwie anders eklig geprägt, ich weiß es nur nicht. Da kommen bestimmt irgendwie heiße E-Mails. Wir müssen das mal googeln, ob man das überhaupt sagen darf. Neodeutsch.
Lieber nicht.
Vielleicht ist das in den Tagebüchern
Neudeutsch.
Von irgendeinem...
Nicht, dass wir das jetzt irgendwo
von einfach... Von Adolf Hitler im Stern, meinst du?
Ja, da könnte der Begriff durchaus aufgetaucht sein.
Nicht, dass wir jetzt irgendwas kopieren.
Meinst du, dass der...
Sondern das nur adaptieren.
Meinst du, dass der Ochsenknecht das da reingeschrieben hat?
Ochsenknecht? Ich dachte, der hieß Kujaud.
Nein, Ochsenknecht hat ihn doch den Kujaud dargestellt in dem Film.
Ach so, okay.
Mit Götz George.
Das ist zu viel Insider-Kram jetzt.
Macht nichts. Stonk. Ja. Also,
Und jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen wolltest.
Doch. Ne, dort ist ein System aufgebaut worden, um das zu fördern und im Kunst- und Kreativsektor haben wir dieses System nicht so, das kannst du eben an der gesamten deutschen Kunst festmachen, da gibt es Ausnahmen, die super sind, die auch international was zu melden haben und der Großteil dessen, was hier stattfindet an Kunst, ist nicht für den Rest der Welt groß spannend, weil hier die ganze Zeit, mal ein ganz einfaches Beispiel, in England, wenn da eine Serie in Auftrag gegeben wird, dann wird die eine Produktionsfirma in Auftrag gegeben, wo man weiß, sie macht was Cooles. Und dann macht die das und dann wird das gesendet. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so funktioniert das. In Deutschland ist es so, da wird gesagt, ja, wer kennt wen? Ah, mit denen haben wir schon 100-mal gearbeitet. Ja, lass mal mit denen. Da geht es nicht um cool, da geht es um Zuverlässigkeit. Genau. Deutsch. Zuverlässigkeit, ja. Beamten, das ist abgestempelt, ich weiß, dass es geht. Und dann wird das gezeigt und dann quatscht die ganze Zeit der Sender rein. Ja, sorry, original beim Filmdreh von Black Tape sitzen wir zu dritt hinten im Auto und quatschen und plötzlich sagt der Kameramann, ey, ihr seid gar nicht angeschnallt. Ja und? Also ist doch scheißegal. Nee.
Vor der Kamera oder so, so?
Ja, er hat gefilmt, hat dann abgebrochen und gesagt, ihr seid nicht angeschnallt. Ja, ist doch scheißegal. Nee, das kann zum Problem werden, weil das ist ja in Deutschland verboten. Und wenn man das jetzt, also wenn das da drin ist, kann es passieren, dass der Redakteur vom Sender sagt, ihr müsst die Szene rausschneiden, weil die nicht weil die gegen das Gesetz verstoßen.
Aber das gilt auch in Amerika übrigens. Es gibt so schöne Sendungen, wo dann 15 Mal darauf hingewiesen wird, die im Auto gedreht. Übrigens, anschnallen, hinten bitte auch, alle anschnallen, okay, jetzt können wir losfahren.
Ja, aber das ist ja nochmal, also dort ist es ja begründet, weil du ja für einen zu heißen Kaffee schon 100 Millionen Dollar klagen kannst. Das gibt es ja so in Deutschland nicht. Und das macht dort auch dann die Kunst nicht zwingend kaputt, weil es kommt ja trotzdem geile Film- und Serienkunst aus Amerika. In Deutschland wird es also, da sitzt dann jemand und sagt, das geht so nicht.
Du meinst also, dass der Erfolg von Black Tape daran abhängig war, ob ihr angeschnallt wart oder nicht?
Absolut, absolut.
Ja, vorsichtig, dass jetzt nicht Dennis Sand kommt und sich darüber daran aufhängt, dass du diese Situation nutzt, um auch wieder Black Tape ins Gespräch zu bringen.
Nee,
keine. Das ist hier keine Werbeveranstaltung.
Ich will nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass sozusagen, und im Übrigen, es ist nicht passiert, die Szene, ohne, in der wir nicht angeschnallt sind, ist so im Film. Und die Redakteurin, mit der wir dort
erarbeitet haben, ist auch ein ganz wunderbares Schatz, wo das genau funktioniert hat, weil die nämlich sozusagen die Freiheit des Künstlers respektiert und der soll selber machen.
Ja.
Aber das ist echt eine Ausnahme. Und dass sozusagen der Kameramann, der da sitzt, der das ja nicht wusste, mit wem die dann da arbeiten, dass der sozusagen schon, das nennt man Chilling-Effekt, das heißt, er hat eine vorgefertigte Schere im Kopf, nach der er das ausrichtet, damit es funktioniert. Und das ist nicht frei. Das ist, und deswegen ist Filmkunst und Serienkunst in Deutschland so schlecht, wie sie schlecht ist. Wer guckt das? Wer guckt deutsche Serien? Deine Mutter vielleicht, weil die nichts Besseres kennt, aber du nicht. Du machst Netflix und Chill zu Hause und aus gutem Grund, aus Gründen. Und das ist genau der Punkt. Da wird halt die ganze Zeit gibt's Vorgaben. Und das sind ja, das sind doch keine Künstler, das sind Fernsehredakteure.
Ja, ich versuche mir da gerade wieder die Brücke zu bauen.
Ja, das Äquivalent ist, was Savas sagt, wir sollen die Fresse halten und nicht ihn kritisieren, wenn er irgendwelche Raps macht. Weil wir sind, entweder sind wir gescheiterte Rapper oder keine Rapper, also sollen wir ihm da nicht reinlabern. Das ist ein bisschen das Äquivalent. Was aber übertrieben ist, weil Savas ist am Ende nicht davon abhängig, die Sender und die Serienschaffer sind von der Kohle vom Sender abhängig. Also wenn der Typ vom Sender da reinquatscht...
Ja, und dann potenziert sich das immer weiter
ist
selbst.
Ist da ein Machtmittel. Wir quatschen Savas nicht in seine Kohle, also wir quatschen da rein, aber wir zahlen nicht die Kohle, die er am Ende auf dem Bankkonto hat. Und deswegen könnte er zum Beispiel auch gechillter damit umgehen, wenn einer von uns Idioten sagt, das ist wack gefloat wie Nasenbluten, und könnte einfach sagen, mein Bankkonto ist voll, fuck you.
Also wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann haben wir einmal in Deutschland halt die Sache, dass dadurch, dass der Kreativ- oder Kunstsektor nicht so gefördert und ausgeprägt wird, wie zum Beispiel in Frankreich.
Falsch gefördert.
Falsch gefördert wird.
Unfrei.
Generell das Problem, dass eben diese Dinge hier nicht so richtig...
Merkel muss weg.
Den Nährboden haben, den es bräuchte, um so entstehen zu können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... spiegelt dann auch hier, zumindest so wie du es darstellst,
ja.
Rap, wieder nur die Gesellschaft, die halt einfach schon sehr schnell damit zufrieden ist, wenn sie etwas gut kopiert und es sowieso nur einer von einer Million sein kann, wenn man es statistisch betrachtet, auch sehr deutsche eigentlich statistisch betrachten, der dann eben so krass herausragt, dass er tatsächlich eigen ist.
Ich will da noch einen anderen dazwischen setzen, dass du ja von dieses schöne Beispiel mit Dilla hier inspirierten Produzenten hattest, ja. Wo du dann mit der Kopie das Problem hattest, ist dann wieder bei meinem
Dipset. Die sich aber davon wegentwickelt.
Ja, Moment, da will ich ja auch hinaus. Und Dipset-Klone damals, der sehr darauf rumgefahren sind, die sich aber alle oder im großen Teil auch in der Qualität so weiterentwickelt haben, genau wie die Leute, dass es vielleicht auch das Deutsche ist, es erstmal anzugucken, mitzunehmen, dann vielleicht eine 1-2-1 Kopie zu machen, dann können sich die Leute darüber aufregen, dann stört es einen selber und am Ende macht man es besser.
Ja, aber das ist ja sozusagen der beschriebene Prozess von früher, von den Schülerbands, die das gar nicht öffentlich dokumentieren konnten, sondern erst...
Deutsche Grundtheorie.
Wobei, ganz ehrlich, Kultur. Das ist natürlich auch Quatsch, wenn du zum Beispiel eine Band wie die Rattles nimmst hier aus Hamburg, die haben schon krass...
Das war eine Kopie.
Ja, ebenso. Und alle Beatbands damals haben auch nur wiederum das aufgegriffen, was die Engländer und Amis vorgemacht haben.
Ich wäre gerne mal bei so einem Star-Club-Abend hier gewesen, hätte wahrscheinlich 8-mal die gleiche Band gehört. Da.
Nicht nur das, sondern drogenmäßig und fickereimäßig hätten die uns auf jeden Fall 1000-fach überboten, aber hier uns gegenüber immer voll moralische Hoheit mäßig machen. So. Schön anständig leben, ne? Wir waren auch anständige Deutsche. Früher, ja, genau. Ich möchte nämlich gerne nochmal auf die Lügenpresse hinaus. Und zwar, wenn du dir mal eins der musikalisch kreativsten Länder dieses Planeten anschaust, dann landest du automatisch...
In der Schweiz.
Begründe das kurz.
Das war mehr ein Fragezeichen am Ende.
Ach so, okay. Nee, du landest in England. In England entsteht so unfassbar viel Neues und es gibt so unfassbar viele krasse kleine Mikro-Genres, die dort entstanden sind, die nicht überleben konnten, warum auch immer. Sie existieren aber und sie gehen in anderen Musikstilen wieder auf und so weiter und so fort. Und es gibt Stile, die auch nur dort existieren. Warum pustest du in dein Mikro?
Nee, ich puste nicht.
Okay. Und die Frage ist natürlich, warum schafft es dieses Land, warum schaffen die das? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Kunst und Kultur hat dort eine ganz andere Wertschätzung, aber Es gibt dort auch eine ganz andere mediale Repräsentanz. Es gibt dort nämlich zum Beispiel sowas wie Piratensender. Das heißt, auf diesen Piratensendern, die sich explizit an junge Menschen richten, findet Musik statt, die in einem normalen Mainstream-Kontext theoretisch keine Chance hätte. In Deutschland sowieso nicht. In Deutschland ist ja schon es eine totale Revolution, wenn Alligator im Radio gespielt wird. Und das, es gibt immer noch öffentlich-rechtliche Sender, die Alligator nicht spielen, weil dort einfach nur das Wort Drogen drin vorkommt. Warum? Das liegt an dem ganz wunderbaren deutschen Wutbürger, der sofort einen Furz quersitzen hat, beim Sender anruft und sagt, ich habe das Wort Drogen bei Ihnen gehört, das geht aber nicht.
Haben wir machen Sie es aber auch nur wegen Ihres Lehrauftrags.
Nee, haben wir bei Backspin FM auch häufiger, obwohl die Sendung FSK 18 ist, kriegen wir trotzdem noch Beschwerden über den Sender, was für Songs da gespielt werden.
So, und okay. Das ist halt der Punkt, Deutschland ist einfach wahnsinnig anständig, deswegen... Boah, ich könnte jetzt einen so miesen Vergleich bringen, den kann ich aber nur privat, weil das hier, dann würdet ihr richtig... Guck mal, wir sind so erfolgreich, dass wir sogar Kings im Menschenvernichten waren. Vielleicht ist das ist die ganz feine Variante davon. Wir sind sogar darin ziemlich gut.
Tja, durchorganisiert.
Genau, wir sind durchorganisiert. Wir sind einfach unfassbar gute Roboter. Das muss man einfach mal den Deutschen zugestehen. Wir sind steife Roboter und wenn Leute zu uns sagen, zieh dir mal einen Stock aus dem Arsch, ich verstehe das. Deutsche haben alle einen Stock im Arsch und sind ganz wunderbare Menschen, die gerne Befehle befolgen möchten. Ist so, sorry.
Ja, das ist Quatsch.
Digga, ich übertreibe
jetzt aber ganz schön raus.
Das ist typische Arbeit des frustrierten Linken, Falk. Ey. Das ist fürchterlich.
Falki, der war der.
Was willst du AfD-Wähler denn von mir? Was ist denn los mit
dass
mir?
Dass du dir den Stock aus dem Arsch ziehst.
Ja, deinen rechten Stock vielleicht, oder was? Nein, pass auf. Also,
den linken.
Nein, natürlich übertreibe ich hier, ja. Ist ja klar so. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen.
Unbedingt.
Aber, wie gesagt, der Punkt ist folgender, dass deshalb die öffentlich-rechtlichen Radiosender auch einen Stock im Arsch haben, weil der ständig von irgendwelchen Leuten reingeschoben wird und die nicht die Eier haben, weil die alle Schiss haben, ihren Job zu verlieren,
ja.
Das mal durchzuziehen. Die könnten ja auch sagen, ja, dann rufen ja halt 100 Leute an und sagen, da ist das Wort drum und das Wort. Ja, und es rufen aus NRW einfach 6 Millionen nicht an.
Ist auch überragend, wie du diese Thematik am Ende wieder dahin führen kannst, dass gefälligst mehr Hip-Hop-Sendungen im Fernsehen und Radio stattfinden.
Nein, worauf ich hinaus will, ist Folgendes, dass einfach eine sehr krasse Steifheit existiert und die ist in England anders, weil du diese Piratensender hast und die BBC muss konkurrieren mit diesen Sendern und deswegen gibt es dann so etwas wie BBC One, die im Grunde dasselbe macht wie die Piratensender, die werben ja sogar DJs von denen ab, um diese Musik, also das Fachwissen wird dort rausgekauft, um diese Musik dort zu spielen, die eigentlich eben auf dem Piratensender stattfindet. Und da gibt es also eine Spiegelung, das heißt, jemand produziert in seinem Kinderzimmer irgendwas Innovatives, jemand im Piratensender spielt das und dann landet es aber auch schon eine Woche später auf einem öffentlich-rechtlichen Sender und es findet statt und diese kulturelle Repräsentanz, die ist wichtig für Kunst und für die Weiterentwicklung von Kunst. Und das gibt es in Deutschland nicht. Wir haben jetzt zwar das Internet, aber ich meine, das haben wir jetzt 10, 15 Jahre. Und die ganze Zeit davor hat das nicht existiert. Und wir leben immer noch in diese kulturellen Mauern, über die einfach ganz viel Kunst nicht springen konnte, durfte, weil sie abgeblockt wurde von der Lügenpresse. Nee, weil sie abgeblockt wurde von Redakteuren, die furchtsam sind und den Radiohörer, den Durchschnittlichen nicht stören wollten, sorgt dafür, dass die Kunst durchschnittlich ist. Das ganze System ist auf Durchschnittlichkeit aufgebaut. Und deswegen haben wir auch durchschnittliche Kunst und durchschnittliche Künstler.
Warte
mal ganz kurz, okay. Als Beispiel, wenn ich dann mit jemandem komme wie Taktlos, ist dann plötzlich Weltuntergang und gleichzeitig Sonnenaufgang, weil, und das ist der Punkt, ich hatte die Eier zu sagen, ich scheiße darauf, ich mache jetzt etwas völlig Unnormales und wir gucken, was dabei rauskommt. Und es hat funktioniert und ich werde bis heute auf diese Sendung angequatscht. Und das ist der Punkt, wenn jetzt deutsche Medien die Eier hätten, innovative, interessante, kaputte Kunst zu zeigen, würde vielleicht auch mehr gehen. Und da schließt sich der Kreis zu deinen gehateten Swag- und Cloud-Rappern. Die sind in einem übertragenen Sinne auch eine Herausforderung.
Mhm.
So. Und die zu zeigen, da traut man sich jetzt immer mehr, weil eben auch man sieht, da gibt es eine Resonanz, eine Relevanz, dann trauen sich deutsche Medien. Aber vorne wegzugehen und zu sagen, hier, schaut mal, das findet viel zu selten statt. Und das, die Auswirkungen, die Echos davon, von dieser geraden, steifen deutschen Art, die haben wir im deutschen Rap und generell in der Kunst. Und deswegen ist Helene Fischer King und wir sind weak.
Das ist ganz interessant, dass trotz Hip-Hop sich auch da irgendwie diese Mechanismen wiederfinden.
Natürlich, wir sind doch auch alle deutsch.
Ja, ich weiß, aber das hätte ich lange Zeit, also inzwischen, ja, stimmt das, also auch ich könnte das irgendwie so für mich wahrscheinlich als zumindest ein Teil des Bildes akzeptieren, aber es wundert mich irgendwie trotzdem so ein bisschen, weil als Hip-Hop in den 90ern so diese Aufbruchstimmung aufkam, sah ja vieles erstmal so ein bisschen so aus, dass es alles anders gemacht werden wollte zumindest.
Und ja, aber das ist aber doch assimiliert worden. Das stimmt doch aber nicht. Das stimmt auch so nicht, weil die einzigen, die was anderes gemacht haben, waren Advanced Chemistry. Alle anderen haben immer versucht, East Coast zu imitieren. Advanced Chemistry waren von Anfang an...
Okay, ich meine jetzt nicht Musik, nicht stilistisch, sondern eher von der Haltung und von dem der Durchmarsch durch die Musikkunst. Kultur.
Ich habe da auch mehr die subjektive Wahrnehmung, dass es ein bisschen mehr Anti war, als es heute gewesen ist.
Ja, Anti-Kommerz halt. Ja. Was ich aber damals zum Beispiel schon, also die Sellout-Vorwürfe gegenüber den Fantas von gerade auch Advanced Chemistry, habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, weil Kommerz ja schon ab der ersten kopierten Platte beginnt und die man verkaufen will. Die haben die Musik ja auch nicht verschenkt. Und Torch tritt auch nicht für umsonst bei mir auf dem Geburtstag auf. Der will auch Kohle dafür. Das ist sowieso schon Kommerz. Der Kritikpunkt war aber immer eher, verstelle ich mich für Kommerz? Und das war der Vorwurf gegenüber den Fantas. Und diese Diskussion führen wir ja gar nicht mehr, weil eben nicht verstehe, also Haftbefehl kann ja kommerziellen Erfolg haben. Er darf so sein, wie er ist und kann Erfolg haben. Hat aber dann am Ende nichts mit der Definition von Kunst. Doch, es hat auch was mit der, weil wir reden auch, im Grunde drehen wir uns ja ums Thema Realness auch.
Ja, das fließt damit rein. Der Begriff ist halt nur ziemlich mies.
Da sind wir dann aber wieder bei Deutsch und nicht Deutsch und in den USA wird derjenige, der Erfolg hat, gefeiert und in Deutschland wird er dafür eher kritisch beäugt.
Hey, Flair!
Ja, es ist ja nun mal wirklich so. So, wenn dann Diskussionen darüber aufkommen, dass man sich nicht über Chartplatzierungen in Deutschland unterhalten darf und über Verkaufszahlen.
Ist es so? Darf man aber das ist nicht Beurteilungsgrundlage, ob was geil ist oder nicht.
Aber ist es auch so? Andersrum, in den USA ist das die Bewertungsgrundlage dafür.
Ja, aber das kann ja auch keiner haben wollen.
Jemand ist geil, wenn er in Charts ist. Jemand ist nur dann geil, wenn er in den Charts ist.
Ja, auf jeden Fall. Erfolg gleich geil in USA, Rap-Wahrnehmung.
Guck mal, das ist zum Beispiel, und da, das ist eben dieses Problem mit dieser Kunst. Das ist halt eben dann doch wieder die individuelle Bewertungsgrundlage, weil die Musik, die ganz viele Menschen in diesem Land super finden, die nämlich in den Charts sehr viel vertreten ist, oder früher noch viel mehr war, weil jetzt ist ja viel mehr Rap da, die fand ich immer kacke. Ich fand ganz viel erfolgreiche. Ich finde alles, was Radiosender spielen, finde ich kacke. Das ist Kackmusik. Richtige Kackmusik ist das. Das ist langweilige, uninteressante, weichgebügelte, weichgespülte Scheiße, die mich nicht stören soll. Und genau das stört mich! Ich will herausgefordert werden. Ich will gestört werden.
Aber warum machst du dann bei Covern eine Kopie?
Weil es trotzdem noch was Herausforderndes sein kann. Weil Choices einfach ein geiler Track ist, der mich herausfordert. Ich muss darauf klarkommen, dass er da 500 Mal sagt, bist du schwul? Nein. Das war ganz lustig beim Sido Haftbefehl Battle. Da waren wir doch auf der Aftershow-Party in so einem Club in, wo war das eigentlich nochmal? In Essen, ne? Genau.
In Essen.
Und der Clubbesitzer war ja, Ich kannte den nicht, man hat mir den gezeigt und hat gesagt, ja, der da und so und der sei schwul und so. Als wäre das jetzt irgendwie noch eine Bewertungsgrundlage für seinen Club oder so, aber eher unerheblich. Also der Schwule da und es kam dann aber zurück, als nämlich Choices lief und jemand ihm ein Mikro in die Hand gegeben hat und er dann die Zeilen immer umgedreht hat aus Ja wurde Nein und andersrum. Da habe ich so gedacht, ja, okay. Ich verstehe, dass er ein Problem damit vielleicht hat. Gleichzeitig hört er den Track, feiert es. Und das ist eben das Herausfordernde. Also zu erkennen, dass Moneyboy kein Schwulenfeind ist, die Metaebene zu raffen und es trotzdem gut finden zu können. Weil eigentlich sollte man es nicht mehr sagen. Eigentlich sollte man nicht mehr Faggot, Schwuchtel und so weiter. Man sollte sich da entspannt gegenüber zeigen. Wäre viel lustiger, wenn man Heterosexuelle dissen würde. Was ja auch geschieht, ja. Ich meine, Mario Barth disst nur heterosexuell. Der ist noch nicht lustig.
Aber und dabei kickt er die Titan Double Rhymes, oder?
Ja, nee.
Wir verlaufen uns hier gerade.
Ja, aber jetzt wird's witzig.
Okay, dann muss ich aufhören bei witzig und deutsch. Also
ja, ich weiß, nee. Ey, da sind wir ganz schnell bei Phipps Asmussen.
Ja, den hatten wir ja auch schon. Kommen wir denn zu einer Essenz? Wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, ich finde die Essenz, also die ich jetzt hier so für mich mitnehmen kann, ist okay. Man muss einfach so berücksichtigen, dass die Möglichkeiten nicht so besonders groß sind für viele Rap-Künstler hier, eben doch der eine unter den Millionen zu sein. Dazu kommt, es sind viel mehr da als früher. Dadurch sieht man auch viel mehr von denen, die es klar nicht sind. Und man ist halt weiterhin aus verschiedenen Gründen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, davon abhängig, was eben aus dem Headquarter oder aus einem der Headquarter kommt. Um das dann wiederum adaptieren und im Bestfall doch noch mit einer eigenen Note versehen zu können.
Die Frage ist halt, kann sich wirklich hundertprozentig ein eigener Style in Deutschland überhaupt erstmal in Deutschland durchsetzen? Kann er das?
Natürlich nicht.
Wenn er es könnte, dann wäre nämlich das nächste Level, ist ja okay, aber hat er dann eine weltweite Relevanz oder so?
Eher als das, was aus Deutschland kommt, was klingt wie das, was aus den USA, Frankreich oder England kommt,
das
oder?
Also
ja, sagen wir mal so, genau, es ist ja, dass der deutsche Film, der über die Grenzen hinaus erfolgreich war, immer der seine Identität wirklich aus Deutschland hat und nicht aus einer Adaption.
Ja, ja, weil der natürlich, und das ist ja der Gag.
Und da rede ich nicht nur von NS.
Naja, doch, ja, doch, schon auch. Weil
aber thematisch
ja, natürlich ist das ja naheliegend. Und hier, und
so. Ja, genau, aber da werden ja sozusagen die Klischees über die Deutschen bedient.
Aber Victoria jetzt gerade ist ein Musterbeispiel dafür, dass es ein grandioser Film, der auf der ganzen Welt gefeiert wird, der aber schon seine Wurzeln in Deutschland hat.
Genau, aber das passiert halt eben sehr selten. Und du weißt auch, ich meine, guck mal, natürlich gibt es guten deutschen Film, aber er ist sehr selten.
Ja, ja,
und
ja.
Der beste deutsche Filmer aller Zeiten wird in Hollywood nicht akzeptiert.
Ja, weil er nicht massenkompatibel arbeiten
Till,
kann.
Till Schweiger findet einfach keine offene Tür in Hollywood. Der ist der beste deutsche Filmemacher, der existiert. Und daran kannst du doch sehen, dass schon etwas nicht stimmt.
Bist du ihn jetzt für seine Argumentation gleich geil?
Nein, ich will nur sagen, was in Deutschland erfolgreich ist, ist im Ausland.
Hey, die Quoten von Chiller-Tatorten gehen in den Keller. Ne?
Das, ist ja, ja. Das stimmt so nicht ganz. Dafür hat der online exorbitant viel mehr als andere Tatort. Und das ist natürlich ein demografisches Ding.
Das heißt, der
Ding.
Ist in einer neuen Generation angekommen.
Richtig, das ist ein demografisches Ding.
Deine ganzen Facebook-Follower gucken die Tatort an.
Nee, aber es ist einfach so, dass Menschen unter 30 einfach kaum Fernsehen nutzen und kein Interesse an linearem Fernsehen haben und das online gucken.
Sind wir mal gespannt, ob die ins Kino gehen.
Das ist noch eine ganz andere Baustelle, das stimmt. Aber mal davon ab, ich will nur sagen, du kannst daran sehen, dass das, was in Deutschland gefordert wird und dadurch erfolgreich ist, ist im Ausland nicht erfolgreich. Warum ist Fuck You Goethe, warum gehen da 7 Millionen Deutsche rein, aber sonst keiner? Warum nicht?
Weil das Deutsch ist, was da dann stattfindet.
Ja. Und das ist dieses deutsche Stock im Arsch, kartoffelige Roboter-Dasein und auch Humorverständnis, weil Fuck You Goethe ist straight up 70er Jahre
Schulkomödie. Das ist wie die alten Poker-Komödie.
Genau.
Ja, genau.
Mit
Pepe
genau. Mit Ilja Richter genau. und Blackie Fuchsberger und so weiter. Und die habe ich schon als Kind wack gefunden. Ich mochte das Fernsehen in den 70ern schon nicht. Und das ist immer noch
aber dann
so.
Sind wir da ja,
dann erst heute,
ja, aber dann sind wir da ja
30 mal so viele Sender gibt.
Ich gucke kein Fernsehen mehr.
Aber ich gucke wirklich
kein Fernsehen mehr.
Dann haben wir bei Hip-Hop-Kultur ja dann aber wieder den gleichen Punkt. Der Ursprung kommt von woanders. Die Wurzel steckt gar nicht in Deutschland drin. Die Adaption kann nur stattfinden aus dem, was man von außen bekommt. Bedeutet rückschlüssig, dass wir mit der Kopie automatisch zufrieden sein müssen. Sie aber nicht der Schluss und das Ende des ganzen Weges ist.
Das ja sowieso nicht, aber wir können mal festhalten, dass Deutschland erfolgreiches Deutschland sich häufig dadurch definiert, dass es nicht cool ist.
Ach ja, das hast du jetzt schon 10-mal gesagt, ist ja gut.
Nee, aber das ist so meine Essenz.
Und dann sind auch die erfolgreichen deutschen Rapper nicht.
Ist sie ein Delay, also scheiße, oder was?
Nein, es gibt Ausnahmen und davon gibt es auch ausreichend. Aber also für mich.
Achso, und du meinst, diese Aussprache kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem Dilemma, was ich anfangs geschildert habe, oder mit meiner Frage, ob ich mich damit abfinden muss. Das wende ich dann einfach auch auf die Rapper an, auf die ich es gerne anwenden würde. Die zwar erfolgreich sind, aber eben nicht cool und nicht gut. Oder wie meinst du das?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie du das gemeint hast.
Nein?
Nee.
Ja gut, dann vergessen.
Okay. Also dein Anfangsdilemma, deine Frage sozusagen, ob deutscher Rap in der Lage ist, eine 100 oder ob wir uns damit zufrieden geben müssen, dass es eine Dependance ist. Ja?
Genau.
Also, würde ich so sagen, ich glaube, dass wir uns noch lange damit zufrieden geben müssen, dass es nicht krass innovativ eigenständig ist.
Ja.
Es kann sich aber natürlich entwickeln. Mhm. Dafür, ich bin mir aber nicht sicher, ob das passieren wird.
Ich bin ja auch gar nicht sicher, ob es überhaupt nötig ist, weil den Schlager-Rapper möchte ich ehrlich gesagt gar nicht haben.
Das ist eben noch das andere Dilemma, ja, von der anderen Seite.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf diese Filmgeschichte gehen, da wird die nächsten Jahre zum Beispiel etwas passieren, weil sowas wie Netflix und Amazon Fire oder wie das Ding da heißt andere Sachen kommen nach Deutschland und rollen hier diesen Markt auf. Und die Deutschen, sehr viele Deutsche haben ja keinen Bock oder gucken amerikanische Serien. Und es wird ein gesteigertes Bedürfnis nach so etwas aus Deutschland geben. Das heißt, das wird dafür sorgen, wahrscheinlich.
Was ja auch der Anspruch von Netflix ja ist, dass die wollen das ja.
Genau.
Also eben das, was die User gerne haben, so dass das auch aus den jeweiligen Ländern als Content zur Verfügung gestellt
wird. Und das heißt, es wird sich wahrscheinlich etwas ändern dadurch. Die Frage ist nur, wo kann man das jetzt auf deutschen Rap beziehen?
Ja.
Weil da gibt es halt keine Ahnung, Apple Beats wird nicht nach Deutschland expandieren und dafür sorgen, dass deutscher Rap innovativer wird. Dafür müsste sich gesamtnational an der Einstellung gegenüber Kunst und sowas was ändern.
Ja.
Und in Deutschland wird ja Pop sowieso, ist ja hier auch, ne, ist ja nicht groß jetzt anerkannt. Du hast deine alten Theaterrecken, du hast deine Oper und diese Hochkultur und das, was wir hier veranstalten, ist ja sowieso Dreck.
Na gut, aber die Bewertung dessen kann man wahrscheinlich erst in 30 Jahren oder so machen, oder? Also was jetzt so Hip-Hop macht.
Nee, für mich bewerte ich das heute schon. Ich will nur sagen, dass in den Amtsstuben die Leute, die die Subventionen verteilen, die, ich nenne es jetzt mal die Eliten, ja, die interessieren sich ja für uns nicht groß. Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir selbst uns refinanzieren.
Ja.
Wir haben vielleicht ein Jugendzentrum, aber das wird uns dann auch nochmal unterm Arsch zugemacht. Aber wir mussten immer strugglen, dass wir selber existieren. Deswegen hat Hip-Hop diese eigenen Strukturen aufgebaut,
Richtig. Die
ganze Infrastruktur, eigene Medien, weil es keinen anderen interessiert hat,
Ja. Weil
wir die Schmuddelkinder waren. Und das
vielleicht aber auch, weil andere das Know-how nicht hatten und auch nicht bereit waren, diesen langen Weg zu gehen, denen eben diejenigen gegangen sind, die es heute machen.
Ja, aber es könnte ja auch einfach mal jemand sagen, ach, ihr macht ein Medium hier, cool, wir finden das super, dass ihr ein Medium
macht. Das hat noch nie so funktioniert in Deutschland und das heißt, dass für die neue Generation oder die neue Entwicklung, die du da gerade beschreibst.
Das stimmt ja nicht, es gibt ja Strukturen, in denen diese Gelder fließen, das kriegen wir nur nie mit.
Ja, genau,
weil
das meine ich ja.
Die sind sehr alt, weil du hast...
Ja, aber genau darauf will ich doch hinaus, dass das die neue Mediengeneration, die sich da entwickelt hat, die neue Chance ist, dass ich
könnte
da vielleicht
sein,
eine Plattform schaffe.
Könnte sein, aber ich glaube nicht wirklich dran, dass die klassischen Strukturen natürlich weiter bestehen bleiben. Das heißt, ich habe mal in einer Diskussionsrunde gesessen in Hannover mit irgendwie einem Bürgermeister da und der hat mir gesagt, okay, ihr wollt einen Hip-Hop-Verein gründen, das ist jetzt 20 Jahre her, ihr wollt einen Hip-Hop-Verein gründen und Hip-Hop soll gefördert werden. Dann gebe ich euch einen Tipp. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Hannover als Jazzstadt so etabliert ist? Weil alle, die dort in öffentlichen Ämtern arbeiten, Jazzfans sind. Und deswegen fließen also Gelder in Jazzclubs, Subventionen und so weiter und so fort.
Das heißt, wir brauchen noch 10 Jahre, bis wir den ersten Hip-Hop-Bürgermeister haben.
Das könnte tatsächlich was ändern. Der Marsch durch die Institutionen kann sein. Wobei ich jetzt schon zum Beispiel...
Willst du nicht Politiker werden oder so?
Nein, danke. Wobei ich jetzt schon ein Phänomen feststelle, dass die in die Politik gehen oder egal, die jetzt halt natürlich auch 17, 18 Jahre von dem 90er-Jahre-Hype entfernt sind, Mitte, Ende 30 sind, dass es da einen Informationsabriss gibt und wenn ich mit denen rede...
Die sind ja halt irgendwann ausgestiegen.
Genau.
Die haben das Interesse verloren.
Das nicht nur das, sondern die hängen halt auf diesen alten Sachen, die können sie noch sozusagen rezitieren, aber mit dem Neuen können sie nicht so richtig was anfangen und dann ist der zwar irgendwie ein alter Hip-Hopper, aber er ist washed up und out of order.
Weil bei denen, darauf habe ich mir auch schon öfter einen Reim, versucht, mir einen Reim darauf zu machen. Wenn ich das so bei so alten Schulkollegen oder so sehe, die dann auch so die Golden Era von Deutschrap geil fanden, Freundeskreis beginnt 1-0 und Co. Und dann mit dem neuen Kram nichts mehr anfangen können, das liegt vielleicht eher daran, dass bei denen Hip-Hop nicht so identitäts- oder bewusstseinsstiftend war, sondern dass sie das einfach für sich so als Soundtrack für diese Zeit und für die Erlebnisse, die sie damit hatten, betrachten. Und deshalb halt heute, dann rufen die mich an, wenn sie irgendwie sehen, als spielen die Beginner irgendwo oder Freundeskreis oder so auf, ey, lass mal da hin und so, weißt du? Die gehen da nicht hin, weil sie Bock haben auf geile Beats und geile Rhymer und so weiter, sondern die wollen einfach nur erinnert werden. Und dann auch möglichst mit den Leuten, mit denen sie das damals erlebt haben. Das ist deren Verbindung.
Ich glaube aber, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass, wenn man jetzt mal Klassik nimmt, welche krassen, innovativen Weiterentwicklungen gibt es in diesem Sektor?
Kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung.
Ich maße mir an zu sagen, keinen. Mhm. Also, das Programm, was in solchen Häusern gespielt wird, da gibt es natürlich auch irgendwelchen innovativen Quatsch und dann steht da halt ein Curse und macht mit einem Klassik-Orchester irgendwie Mucke und das ist auch in Ordnung. Das ist dann sozusagen die Kirsche auf der Sahne der Innovation, die man sich mal gönnt, aber der Rest ist einfach ein ganz normaler Eisbecher mit Sahne, wie er schon seit 200 Jahren kredenzt wird. Da gibt es keine großen, krassen Weiterentwicklungen, weil die Standardwerke, die dort gespielt werden, sind so, wie sie sind. Mhm. So, und wenn dann jemand die 50. Interpretation der Fuge von irgendwas, come on, fuck you, ich kann es nicht unterscheiden, ist auch ganz toll, dass du es unterscheiden kannst, aber es ist ziemlich dasselbe. Und Jazz ist auch sehr lange Zeit sehr gleichförmig gewesen und als dann zum Beispiel Ende der 60er Miles Davis und so aufgebrochen ist, um Fusion Jazz und den ganzen Kram zu machen, war das der Todfeind und er auch noch als Bebop-King der Führer, ja, geht nun, also das ist so, Miles Davis ist der Moneyboy des Jazz. Sorry.
Moneyboy ist der Phipps Asmussen der Comedian.
Ja, das heißt, Miles Davis ist der Phipps Asmussen des Jazz. Im Übrigen dreht gerade, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber der aus Ocean's 11. Was denn?
Nee,
nein, der Schwarze aus, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der Schwarze aus Ocean's 11, der dreht jetzt gerade einen Biopic über Miles Davis. Ich habe den Trailer gesehen.
Ich muss kurz austreten.
Tritt mal.
Auch schon seit 20 Minuten.
Das heißt, das ist Skandal. Das heißt, es ist also recht gleichförmige Musik gewesen und da passiert nicht so viel. Und Hip-Hop-Musik ist einfach unfassbar innovativ und du hast halt spätestens alle 5 Jahre komplett neue Styles. Und dass dann sozusagen ein Generationenkonflikt immer genau dann eintritt, weil eine Generation kann so 1-2 solcher Style-Änderungen mitnehmen und akzeptieren, aber spätestens ab der dritten wird es anstrengend und sie haben keine Lust mehr, weil es nicht mehr ihr gelernter Sound aus ihrer Jugend ist. Und das hast du genau jetzt. Wir haben jetzt gerade einen Paradigmenwechsel mit diesem ganzen Trap-Scheiß. Da kommen ganz viele, die mit Agro zum Beispiel groß geworden sind, überhaupt nicht drauf klar. Wo ich sage, okay, du bist doch schon mit synthetischen Sounds durch Agro vertraut, das kann ja, also klangtechnisch kannst dich nicht so abschrecken. Rhythmus, okay, es ist langsamer geworden. Wir sind weg ein bisschen von diesem 90 auf diesen 70, 75 BPM, also auf die Geschwindigkeit, es ist langsamer geworden und du kannst dieses Double-Time-Scheibenwischer-Getanze machen. Und das Einzige, wo wir dann neu sind, ist halt eben textmäßig, ja. Also es geht jetzt dann textlich um absurde Sachen und für mich. Das ist gar nicht deren Beweggrund, das zu tun, aber da sind Dadaismus-Anspielungen drin und so. Das ist eine Antikunst mit Absicht und die Leute kommen jetzt nicht darauf klar, sozusagen auf den Inhalt.
Ich glaube, dass sie nicht darauf klarkommen, liegt unter anderem auch daran, dass man, keine Ahnung, dem Straßenrapper, der zumindest aussieht wie ein Straßenrapper, das wahrnimmt oder dem Ghetto-Kid abnimmt oder dem Ghetto-Kid, Argo Berlin-Kid, der eben ein bisschen so aussieht wie ein Blog-Kid, den nimmt man das auch ab, aber keine Ahnung,
ja, und 40
Kilo
dumm.
Weißen.
Das ist straight up dumm vor dem, oder anders. Es ist eine unfassbare Selbstlüge, weil du weißt ganz genau, wie viele von diesen Gangster-Rappern real Gangster sind.
Ja, nee, aber das ist ja die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, wie echt ist
das wirklich? Die zweite Ebene. Das sind Leute, die kommen aus einem sozial schwachen Umfeld und rappen über Gangster-Shit. Aber 90% von diesen Typen sind keine echten Gangster gewesen. Und wenn man irgendwie irgendwie einen Weingummiteufel bei Edeka geklaut hat, ist man noch kein Gangster.
Sie sehen zumindest aus, wie der Typ, der neben ihnen stand, der Gangster war.
Das ist ja auch okay, aber der Punkt ist. Warte, der Punkt ist, es sind trotzdem Schauspieler. Ich nenne sie jetzt Schauspieler.
Ja, okay.
So,
okay.
Ja? Aber ohne das böse zu meinen, weil ich mag das trotzdem.
Es funktioniert ja nicht.
Es wird jetzt gerade ein bisschen hitzig hier.
Ja, aber es würde ja nicht funktionieren, wenn Danny DeVito eine Vin Diesel-Rolle annehmen würde.
Aber das, darin besteht doch auch ein Reiz. Wenn ich jetzt 10, 15 Jahre einen Schauspieler aus dem Ghetto habe, der mir einen Gangster darstellt, und er könnte auch einer sein, wenn er nicht mit Rap dieses Geld verdienen würde, das ihn von der Straße fernhält. Was ja eh schon absurd ist, dass jemand Fan ist von einem Gangster. Das ist doch genau das, was Retro-Gott meinte mit, ist ein Müllmann Müll? So.
Ja,
was ist denn ein verdammter Gangster-Rapper? Das ist halt eh schon in sich Schwachsinn. Und dann, wenn man das, dieses Muster nimmt, du hast einen Schauspieler, dann ist ein El Guni und ein Moneyboy auch ein Darsteller, ein Schauspieler. Sie spielen, das sind Kunstfiguren und das sind, jeder Rapper ist eine Kunstfigur.
Und dann sind wir aber bei dem Grundproblem von Rap in der Definition von Qualität und gut und nicht gut, die sich von damals Realness und der Rapper muss ein geiler Rapper sein, bis zu heute, im Prinzip ist es ein Kunstprojekt und er kann eine tolle Interpretation machen und das Drumherum hat gar nicht mehr so
genau,
viel Bedeutung.
Genau, aber den Beef, guck mal, das ist doch genau der Punkt, den Beef, du stellst, kommen die Leute und machen immer den Anspruch, das muss real sein, das muss real sein, das muss authentisch sein. Ja, fuck you, wie viel authentische Rapper und so will man denn noch haben? Nach der, die hat man jetzt 20 Jahre, hat man jetzt authentische Rapper gehabt, ist ja auch okay, aber ich will auch nicht 20 Jahre Pizza fressen. Ich möchte dann auch mal was anderes essen. Möchte Pelmeni essen. Schön, schön mit Creme fraiche und so lecker, verstehst du? Und
ich glaube, da kommt dann das nächste Problem dazu, dass man jetzt über 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland mittlerweile so viele verschiedene Varianten hat, dass es ja dann immer noch genügend Kandidaten gibt, die 1996 stehen geblieben sind und die Pizza-Calzone von damals lieben heute mit dem Ding nicht klarkommen.
Der eigentliche Gag besteht ja darin, dass ganz viele von diesen jetzt Swag- und Cloud-Rappern haben vorher Boom-Bap-Shit gemacht. Es hat aber kaum einen Schwanz interessiert, was sie tun.
Ja, aber das ist dann...
Viele von denen machen sogar jetzt noch Boom-Bap-Shit nebenher.
Ja, ja, genau, genau.
Aber es interessiert sich keine Sau dafür. Und dann lernen sie sozusagen diesen neuen Style kennen, finden das interessant, probieren sich darin aus. Es kriegt eine Resonanz und das ist der Punkt. Alle alten Fürze kommen nicht klar, anders. Alle alten Ärsche können keinen Furz abgeben. Während junge Ärsche ganz, ganz fasziniert hinten gegenseitig sich beschnüffeln und auf die Konzerte rennen, weil die jungen Kiddies feiern den Scheiß ja. Und die gehen da ja hin und die haben damit offensichtlich kein Problem. Sind das alles automatisch Idioten? Nein. Sind alle Leute, die damals Agro Berlin als junge Leute gefeiert haben, obwohl ich es damals schon als alter Sack wack fand? Nein, die sind nicht das Problem, ich war das Problem.
Ja, aber das ist doch auch vollkommen logisch.
Ja, aber das heißt auch
automatisch... Aber das ist doch mal die Erklärung der Wahrnehmung.
Genau, aber das automatisch heißt, dass sowieso schon der Ältere sehr vorsichtig sein muss,
ob er rummotzt. Also im Anführungsstrichen, wir sollten einfach mal die Fresse halten, wir drei.
Ich kritisiere die nicht, ich nehme die in den Arm.
Das ist deine neue Taktik, Jens, ne?
Nein, ja, ich kuschel die zu
Tode. Ja, ich muss nicht. Agro Berlin fandst du scheiße, da hast du gemerkt, das war ein Fehler, jetzt hast du einfach alles lieb.
Nein, aber wenn ich aus meinem eigenen Fehler, den habe ich ja damals schon gelernt, und wenn ich jetzt dann wieder nicht, also ja?
Ja, ja, okay.
Ich habe daraus gelernt, deswegen habe ich mir das offen angeguckt, was die machen und kann das halt abstrahieren. Und ich kann halt verstehen, dass dort Künstler kommen, die sagen, ich habe diesen ausgetretenen Pfad probiert, denn ich finde ihn auch schön, ich mag es real und so und boom bap, aber jetzt probiere ich mal was anderes aus, weil ich einfach Bock habe. Ich lasse es laufen, weil das ist nämlich genau Kunst. Ja,
machen die das, weil sie Bock haben oder weil es auf einmal mehr Leute interessiert?
Nein, ich habe mit denen gesprochen. Natürlich ist das so, dass wenn du, ist doch logisch, dass wenn du immer lernst, nach Schema F Fußball zu spielen, ja, mit dem Libero immer und so, und das funktioniert ganz toll.
Das klingt eher andersrum nach, ich mache einfach, probiere alle Künste aus und irgendwann trifft eine.
Nein, und ich spiele immer mit Libero und mein System ist etabliert, aber die anderen um dich herum ändern ja auch ihr System. Und dann merkst du plötzlich, mit dem Libero spiele ich plötzlich viel erfolgreicher, dann lässt du den beim zweiten Mal auch draußen, beim dritten Mal auch. Das ist wie ein Pavlovscher Hund, du lernst das.
Aber das heißt, da ist Erfolg. Der Motor für das Ganze und nicht die Kunst.
Ja, wieso kann denn das nicht Hand in Hand gehen?
Nach dem, was du eben gerade gesagt hast, also erst von vornherein mal klar zu machen, ich höre mir die alle gerne an, ich versuche das auch alles zu verstehen, ich versuche da reinzukommen in diese Dinge, fühle es manchmal nicht, nur um das mal klar zu machen. Aber du beschreibst eben gerade den einen, der Boom-Bap macht und der dann Trap macht oder Cloud-Rap macht und dann auf einmal damit mehr Gehör bekommt und dadurch dann da stehen bleibt.
Pass auf, für die gibt es aber keinen Widerspruch.
Aber hat der Boom-Bap ja angefangen.
Ja, das ist doch egal, es ist für die kein Widerspruch. Wenn ich habe ja mit den... Ich habe mit diesen jungen Menschen ja gesprochen und ich habe die gefragt, wie sie sich erklären können. Ja, was denn? Muss man ja so formulieren. Ja, das sind ja junge Menschen, die könnten meine Kinder sein. So. Und ich habe die halt gefragt, wieso glaubst du, ist es, oder anders, wieso ist es für dich kein Widerspruch, Boom Bap zu produzieren und Trap?
Ja, aber das ist für mich auch kein Widerspruch.
es ist für ihn kein Widerspruch, aber für die alten Säcke, die rummaulen, dass das kein richtiger Rap wäre oder der Tod von Rap oder Wack ist oder keine Kunst oder qualitativ.
Aber musst du doch gar nicht zuhören.
Aber nee, erstmal muss man dir nicht zuhören und zweitens will ich da auch gar nicht hin. Nur du hast eben gerade, du hast eben gerade beschrieben, dass sie Cloud Rap machen, weil sie damit erfolgreicher sind.
Nein, ich auch. Es ist doch auch logisch, weil also das Äquivalent zum Fußball, es macht dir doch mehr Spaß zu gewinnen, als es hat doch keiner Bock zu verlieren.
Also machen diese Leute das wie die Angler und sagen sich, der Köder muss ja nicht mir selber schmecken, sondern dem
Nein, Fisch. Das ist doch Bullshit, das Äquivalent zum Fußballspiel. Ich lasse meinen Libero weg und merke plötzlich, dass ich dadurch Spiele gewinne.
Also verfahren.
Ich will doch nicht absteigen, da hat doch keiner Bock drauf. Macht doch Spaß zu gewinnen.
Aber was hat Kunst mit Gewinnen zu tun?
Das ist doch ein persönliches Erfolgserlebnis, wenn deine Kunst Respekt bekommt. Wenn sie es nicht bekommt, bist du frustriert. Ich kenne tausende frustrierte Rapper, die mir die Ohren vollhauen, wie sehr sie es nach 15 Jahren verdient hätten, dass endlich mal sie...
Ja, die kenne ich auch. Them. Ja, aber liegt das daran, weil sie die falsche Kunst machen oder weil sie das, was sie, die Kunst, die sie machen, nicht gut machen?
Das ist doch gar nicht das Problem. Sie können doch ihre Kunst machen, wie sie wollen. Ihr Problem ist zu erwarten, dass, weil sie jahrelang Kunst gemacht haben, dafür auch noch Respekt verdient hätten.
Aber das tut doch der andere, der es kurzfristig macht, auch. Und wenn er merkt, Musikrichtung 1 passt nicht, ich gehe zu Musikrichtung 2.
Was heißt denn passt nicht? Das ist jetzt von euch auch ein Vorwurf oder ihr legt mir was in den Mund?
Nee, wir fragen ja nur nach.
In meinem Mund hat nichts zu liegen, ihr kleinen Schmütze.
Es geht ja darum, ob das als Dienstleistung begriffen wird oder ob es tatsächlich als Kunst begriffen wird. Und nach meinem Kunstverständnis...
Was hat das mit Dienstleistung zu tun, wenn du Freude an deiner Arbeit hast?
Erstmal nichts, aber bei Kunst und Arbeit würde ich nicht gleich aufsetzen. Und du kannst natürlich Kunst machen und dich darüber freuen, wenn es Erfolg hat. Aber nach meinem Kunstverständnis geht es darum erstmal nicht, sondern erstmal nur um den persönlichen Ausdruck in jeweils dieser Kunstform, die du ausübst, praktizierst, machst.
Aber warum gibt es denn überhaupt Kunst? Was ist der Grund für Leute, Kunst zu machen?
Spaß.
So, und das macht natürlich mehr Spaß anders. Wie gesagt,
du kannst auch mit dem beide argumentieren und sagen, es macht mehr Spaß, wenn mehr Leute sagen, wow.
Aber die Typen machen ja noch, die machen das ja parallel.
Denn mir ist es völlig egal.
Ich will doch nur sagen, das, was jetzt sozusagen als Aussage da von eurer Seite.
Ich habe den Anfang nicht von eurer Diskussion mitbekommen.
Ist sozusagen, dass sie das nur machen, weil die das Geld riechen.
Ja, ja.
Genau. Und das sehe ich nicht. Die haben Bock, diese Kunst zu machen. Die haben Spaß daran. Die entwickeln das für sich weiter.
Ja.
Wenn du dir jetzt die Sachen von El Guni zum Beispiel anhörst, sind jetzt teilweise textlich da auch andere Sachen plötzlich mit dabei, die oder mehr betont, weil mehr Texte dabei sind in eine bestimmte Richtung, mehr so Battleshit auch, die er vorher weggelassen hat. Jetzt muss man sich fragen, okay, hat er das gemacht, weil es immer wieder Kritik gab, wie zum Beispiel auch von Steiger, dass da keine Punchlines bei wären oder dass man es nicht ernst nehmen kann, wenn jemand wie El Guni eben über Geld rappt, was er offensichtlich nicht hat. Das wäre lächerlich, das kann man nicht ernst nehmen. Ist das ein Einfluss, dass er sagt, ja gut, dann mache ich jetzt mehr Battleshit? Oder ist es eine individuelle Entscheidung, dass er das tut? Oder?
Das kann ich nicht beurteilen.
So, und parallel macht er halt andere Sachen, unter anderem Namen, die halt straight up Boom Bap sind, die überhaupt nicht, und das ist dann reiner Battleshit teilweise, den er da ablässt.
Ja.
Das interessiert aber, wie gesagt, keine Sau. Ist das jetzt sein Problem oder unser Problem?
Das ist überhaupt kein Problem.
Ich sehe da auch kein Problem.
Oder? Es steuert aber natürlich trotzdem einen Menschen, womit er Erfolg hat und womit nicht. Ist doch auch logisch.
Ja, klar, weil das halt für diese ganzen Leute auch immer schon so Karriereperspektive und dann irgendwann ja auch Einkommen.
Aber
so
selbst das, so. Ich meine,
Digga, aber nee, das, Digga, da kann man die zum Beispiel, da kann man die Cloud-Rapper, genau, da kann man die Cloud-Rapper
sehr viele Sachen nehmen. Abgelehnt.
Ja?
Ja.
Okay, dann habe ich ihm jetzt Unrecht getan.
Ihm schon?
Tut mir leid.
Guck mal,
aber es gibt mit Sicherheit genug, die es genauso tun.
Moneyboy hat straight up nach Dreh den Swag auf, ja, von der Sony das Angebot in Österreich bekommen und hat es halt so schnell unterschrieben, dass nicht mal ein Anwalt mehr auf den Vertrag geguckt hat.
Ja.
So, und das hinterher war er total abgefuckt und ist froh, dass er aus dem Deal wieder raus war. Und ich schwöre, der lehnt auch jedes Angebot ab, wenn er noch welche bekommt. Aber der braucht auch keine mehr.
Ja, bei den einen muss man sich ja auch vor allem mal fragen, wie man damit Geld verdient.
Ich glaube auch da, also um da mal eine Lanze für Cloud Rap zu brechen, da reden wir ja immer noch von einem Thema, das unheimlich gehypt wird von der Lügenpresse oder Medienleuten oder dann auch sicherlich von einem gewissen Fanstamm. Aber dann, was Erfolg angeht und von wegen, ich mache das, um damit Cash zu verdienen oder so. Davon ist man riesen Meilen noch von entfernt, sodass man schon nachvollziehen kann, dass ich dann vertreten kann, zu sagen, okay, ich mache das, weil ich es einfach geiler finde. Oder weil dann ist es immer noch Kunst machen, so, weil El Guni verkauft nicht deshalb jetzt.
Also aber was heißt geil?
Oder Craig Ignaz verkauft deshalb jetzt nicht 50.000 Platten, weil er das macht.
Guck mal, wir reden ja über so etwas wie Aufmerksamkeit. Das heißt, für den Boom-Bap-Shit hat sich kein Schwanz interessiert, tut es auch jetzt noch nicht. Wenn diese Jungs irgendwie mit ihrer Trap-Mucke Erfolg haben werden, wird das natürlich auch das Interesse auf den Boom-Bap-Shit, den sie machen, ziehen.
Ja, ja, klar.
Ich habe vorhin überhaupt erst davon angefangen zu sprechen, weil es bei diesen Jungs keinen Widerspruch zwischen Classic-Shit und eben dem aktuellen Scheiß gibt, aber für viele alte Säcke nur Classic-Shit zählt und der neue Scheiß...
Ja, aber die Debatte haben wir ja nie geführt.
Genau, aber er wird sofort verurteilt und das ist halt Unsinn. Das hat was mit Kunstverständnis zu tun, weil deren Kunst, da sind wir wieder bei diesem Deutschen, wobei das ehrlich gesagt menschlich ist, weil das ging ihren Eltern auch schon so und den Eltern davor, weil die irgendwann bleibst du auf der Mucke deiner Jugend hängen, wenn du nicht offen bist. Und dann war es das. So ab 32 gibt es auch Forschung drüber.
Hörst du vollkommen
nicht
mehr, normal.
Hörst du nicht viel normale Musik, weil du andere Dinge in deinem Leben hast. Arbeit, Kind, Frau, bla, so.
Hausbau. Da kämpfe ich seit jetzt vielen, vielen Jahren immer kräftig gegen an.
So, und dann ist das auch gut und du scheinst auch erfolgreich zu sein, weil du ja durchaus mehrere Phasen erfolgreich mitgenommen hast.
Ja.
Und jetzt hast du sozusagen die neueste Häutung, mit der du dich auseinandersetzen musst irgendwie, weil sonst wirst du abgehängt, weil es wird passieren.
Ja.
Und das ist halt eben...
Auch da stecke ich übrigens drin, wenn ich mir zum Beispiel Gloomy Boys anhöre.
Da ist ja zum Beispiel rückwärts. Ne? Der geht jetzt von seiner Fanbase, in Anführungsstrichen geht der ja ein Risiko rein, Casper.
Ja, ja, ja.
Weil seine Fanbase muss sich ja jetzt auf diesen Sound irgendwie versuchen zu adaptieren.
Aber das ist zum Beispiel überragend gemacht, finde ich.
Ja, natürlich. Das ist geil gemacht, aber das ist nicht Beurteilungskriterium seiner Fans.
Nee, nicht seiner Fans, aber von mir jetzt.
Ja.
Blick auf den neuen Style, der da kommt.
Ja.
Während ich finde, dass
ist es denn so, dass geht der weiter in die Richtung? Ich weiß es alles
gar nicht. Nee, ich glaube, das ist nur ein Ausflug.
Mir scheint das eher wie so, wir wollen mal ein bisschen auf den Putz hauen und dann war es das auch.
Ich glaube, er arbeitet tatsächlich an einem Album direkt in diese Richtung. Oder an einem.
Ja, aber das hat er vor einem Jahr schon gemacht.
Ja, genau. Und das ist jetzt, glaube ich, schon so ein Testballon. Oder vielleicht auch einfach nicht Testballon, sondern wie so eine Street-Single als Vorbereitung. Da wird was kommen, passt mal auf. Aber mal ab davon nochmal zu dem Punkt mit diesen Kunstbewertungen. Also die Kriterien, das ist sehr... Die Kunst ist halt sehr bei vielen Menschen in so Bahnen. Das, was sie gewohnt sind, da sind wir wieder bei dem Bauern, der nur das frisst, was er kennt.
Mhm.
Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt leider eine schlechte Kartoffel und kann nicht akzeptiert werden. Und so verstehe ich zumindest nicht Kunst. Kunst hat offen zu sein, ich habe mich mit dieser neuen Kartoffel auseinanderzusetzen und das ist aber wieder so ein typisch deutsches Ding auch.
Das ist halt echt schwer. Du musst dich halt jedes Mal wieder auf Neue, auf Null schalten.
Immer aber warum denn eigentlich? Das verstehe ich nicht. Also klar, du musst das und du musst es wahrscheinlich auch. Ich muss es nicht und tue es auch nicht.
Ja, aber du bist ja auch Teil der...
Ich bin richtig glücklich damit.
Aber du bist ja auch Teil der Studie, die ab 32 aufhört, neue Musik wahrzunehmen.
Ja, mein Gott, ist doch. Ich nehme sie ja durchaus wahr. Ich gucke mir das ja auch alles an und einiges davon gefällt mir ja auch, aber ich renne jetzt nicht so hinterher und versuche da irgendwie wie so ein Berufsjugendlicher die Dinge zu verstehen, die irgendwelche 19-Jährigen machen. Da komme ich mir
von hinten
mit dem
Berufsjugendlicher eingraviert ist.
Muss ich doch auch gar nicht. Weißt du, ich höre mir das
aber an. Digga, das hat nichts mit Berufsjugendlichkeit zu tun.
Hänge ich an dem Begriff auf. Ich höre mir das an, so tue ich ja auch
bei das einem. War ein harter Front, der war direkt auf dich.
An euch beide, Ben. Aber nein, ich wollte euch nicht beleidigen und gar nichts. Aber ich verfahre da ja so, ich gucke mir das an, so was mir begegnet. Einiges finde ich gut, anderes nicht und bin völlig entspannt.
Aber guck
und beschäftige mich jetzt aber nicht damit und denke so, ja, und dies und das und so. Für mich persönlich erzählt einfach nur, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht.
Aber der Punkt dabei, der entscheidende ist, entweder ich lasse zu, dass ich zumache. Das hatte ich ja, ich hatte das konkret vor
10 Jahren.
Ja, 10, 12 Jahren, dass ich überlegt habe, ich steige komplett aus.
Ja.
Rap, da kam gerade Aggro rein und so. Ich fand das komplett wack. Es hat alles gekillt, wofür ich gestanden habe und alles, was ich geliebt habe, gestanden habe. Das war der Tod von Hip-Hop.
Ja.
Und dann habe ich bestimmt ein Dreivierteljahr in sehr depressiver Art und Weise war ich drauf und habe drüber nachgedacht und bin eben irgendwann zum Schluss gekommen, dass das Quatsch ist. So. Ich habe mich dann sogar erinnert, dass es auch nicht die erste Phase war, wo ich irgendwie Schwierigkeiten hatte mit einer Entwicklung im Hip-Hop. Das war 10 Jahre davor auch schon mal so, dass ich das irgendwie nicht so richtig gefühlt habe. Und
das, was ich dadurch gelernt habe, ist, entweder ich verabschiede mich ab irgendeinem Punkt aus dem ganzen Spiel oder eben nicht. Und ich bin nicht bereit, mich zu verabschieden. Und dafür muss ich mich aber öffnen gegenüber neuer Kunst und muss mich mit der auseinandersetzen. Und wenn man das tut...
Wenn du es auf die Art und Weise weiter lebst oder betreibst, wie du es die Zeit davor betrieben hast.
Dann kannst du den Wert der Kunst ja auch erkennen. Das ist ja alles, worum es geht. Kannst du erkennen, was da drin steckt, ja oder nein? Erkennen kannst du es nur, wenn du dich damit auseinandersetzt und eben alle die Metaebenen und so weiter, die da drin sind, also was, welche Bedeutung hat die für dich, dafür musst du Zeit investieren.
Das ist mir zu strebermäßig und hat für mich auch irgendwie zu wenig mit tatsächlich Kunst zu tun.
Ja, aber es hat etwas mit Zeit zu tun. Wie viel Zeit nimmst du dir für neue Kunst?
Nein. Ich finde das echt zu strebermäßig. Das so, ich kann auch von einem Daniel-Richter-Bild stehen, ohne mich irgendwie lang mit irgendwelchen Maltechniken, Farbmischtechniken etc. pp. Beschäftigt zu haben, ohne sein Vorwerk zu kennen und für mich ganz privat zu entscheiden, finde ich das geil oder finde ich das nicht geil? Sprich mich das an, was sehe ich da drin,
aber
was sehe
ich vielleicht nicht. Ich spreche jetzt von was anderem. Ich spreche jetzt von diesem Ding, dass jemand ein Stück Scheiße an die Wand schmeißt und sagt, das ist Kunst.
Nee, dann sage ich, es gefällt mir nicht. Vielleicht kommt aber irgendein anderer Galerist aus London, der auch schon vorher Damien Hirst oder so bekannt gemacht hat, und sagt, das ist jetzt hier der neue heiße Scheiß.
Man muss natürlich
noch lange nicht mitgehen. Ich denke mir trotzdem, fick dich, Alter, finde ich
scheiße. Genau, aber es geht um die Zeit, die du investierst oder bereit bist zu investieren, um dich mit etwas auseinanderzusetzen, weil sonst kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen. Natürlich gibt es diese oberflächliche Art und Weise, dass du einfach sagst, es gefällt mir, das gefällt mir nicht, vollkommen in Ordnung. Aber das wandelt sich ja auch. Und jetzt bringe ich mal ein Negativbeispiel als eigener Advokat des Teufels gegen mich selber. Mhm. Wenn ich als Kind viel Auto fahren musste und es lief halt nur Radio und da kam zum 20. Mal Cherry Cherry Lady von
Modern Talking,
ja, dann konnte ich das auch mitsingen und das hat sich als behinderter Ohrwurm auch festgesetzt.
Ja, klar.
Ich finde es immer noch wack. Es ist immer noch ein Hasspotenzial da. Aber es macht was mit dir, je mehr Zeit du dich mit etwas auseinandersetzen musst.
Natürlich, mir ist auch klar, dass...
Und deswegen ist Moneyboy der Dieter Bohlen des Deutschen.
Vorhin war noch Fips Asmus. Ja, genau. Mir ist schon klar, dass es in einem gewissen Kontext steckt und dass das auch alles interessant sein kann. Aber ich persönlich, so für mich, entscheide erst ab dem Moment, wenn ich es interessant finde, ob ich darüber mehr wissen will oder nicht. Wenn mich was von vornherein, wenn ich was scheiße finde, was ich höre es mir an, denkst du, na, der gefällt mir nicht oder die gefällt mir nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist mir das auch egal, in was für Kontexte und Umstände es
da gibt. Ja, aber das ist doch schon der entscheidende Unterschied, wenn wir hier zwei Beispiele haben.
Wenn es mir gefällt, dann möchte ich auch gerne mehr darüber wissen. Und dann flash ich auch auf Metaebenen, sofern es sie denn gibt. Ich glaube ja, oft interpretieren Journalisten die da rein. So, die Künstler selber haben die nicht. Damit untermalen dann.
Das ist doch Kunst, Mann.
Damit ja von Journalistenseite vielleicht, aber dann ist es ja kein Journalismus mehr.
Nein, Kunst macht das doch immer. Das ist doch das, was du dir daraus ziehst.
So gesehen, ja, klar.
Wir haben ja zwei Ansatzpunkte. Du siehst es ja nun sehr persönlich auf deinen kleinen Kosmos gesehen und ich finde, so wie du das Ganze interpretierst und so wie ich das Ganze dann ja auch angehe, ist es immer der Versuch, das Globale und das große Ganze zu betrachten, was du
damit bin ich jetzt schon lange fertig.
Gar nicht mehr willst,
nämlich, weil es klingt jetzt gerade so, als würde ich mich ich setze mich erstmal mit jeder Form von Rap, Hip-Hop, Musik und auch darüber hinaus höre ich auch wahnsinnig viel Musik, setze mich auseinander und gucke, was macht die, gefällt die mir, kann ich was damit anfangen? Also das tue ich generell. Ja. Und da gibt es natürlich unglaublich viel Scheiße, der mir auch nachdem ich dann zwei, dreimal irgendwie eine Chance gegeben habe, mich immer noch nicht interessiert. Das ist jetzt nicht so, dass ich alles immer super finde, weil ich mich damit auseinandersetze. Ich gehe da natürlich ähnlich vor wie du und gucke erstmal, womit kann ich was anfangen und nicht. Und Moneyboy am Anfang war natürlich lächerlich, gar keine Frage. Und ich habe ihn ja damals, als ich ihn interviewt habe, auch versucht zu entlocken, ob er sich dieser Lächerlichkeit eigentlich selber bewusst ist. Mhm. Die er dann aber im Verlauf der Jahre ja auch immer weiterentwickelt hat. Also ich glaube zu einer etwas, ich hatte damals den Eindruck, dass er das unabsichtlich gemacht hat und es ihm so passiert ist.
Ja.
Und dann hat er im Verlauf der Jahre so mein Gefühl gelernt, wie was funktioniert.
Ja, hat das eingesetzt.
Und hat es eingesetzt. Und genau das ist ja auch eine Definition von Kunst.
Das macht ihn ja aber auch aus. Das verschafft ihm ja den Unterhaltungswert, über den du vorhin geredet hast.
Aber über Einzigartigkeit.
Genau, aber ich will nur sagen, dass während ich am Anfang das gesehen und oberflächlich für wack empfunden habe, hat er bei mir im Verlauf der Jahre gewonnen, weil er angefangen hat, mich anzusprechen in einer Art und Weise, die mir dann plötzlich gefallen hat. Ja. Und dann war ich auch bereit, die Zeit zu investieren, um mir seine 50 Mixtapes runterzuladen und mir da 5 Songs rauszusuchen, die super sind.
Das würde ich nie machen.
Die dann Rip-Offs sind wiederum. Weil Awesome zum Beispiel ist ja auch ein Rip-Off. Aber.
Yep. No.
Nein, Awesome.
Ja, ja.
Also, wie gesagt, der Punkt. Ich verstehe das. Es gibt auch Scheißkunst, die mich auch nicht interessiert. Ja. Aber generell sollte man gegenüber Kunst sich einfach offen damit auseinandersetzen und sie nicht pauschal einfach nur wegwissen, was passiert. Was eben auch, und das ist ja der Gag, auch teilweise Kunstentwicklungen benachteiligen kann. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel alle Journalisten so drauf wären und sagen würden, ja, das ist ja total wack. Was sogar sein könnte, das weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mit jedem Kollegen von uns gesprochen, aber es kann sein, dass die alle diesen Swag-Rap-Kram scheiße finden, aber sehen, dass es da auch Klicks bei sind und dann eben auf klickmäßig durchdrehen und Sachen interviewen. Aber Roos habe ich trotzdem, glaube ich, noch nicht mit Moneyboy gesehen, oder?
Nee.
Ist nicht so sein Ding, glaube ich.
Vielleicht hat er nicht so den Zugang.
Mag sein.
Vielleicht geht er da runter. Obwohl, gut, er hat auch Arafat interviewt.
Nee, eigentlich könnte er super mit Moneyboy reden. Warum nicht? Das wäre, glaube ich, todeslustig.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Schlag ein bisschen mal vor, ne?
Ja, schick ihm eine E-Mail oder Twitter ihm. Ich setze gleich einen Tweet ab.
Ja, mach mal.
Ja, haben wir noch was zu sagen? Die letzte Dreiviertelstunde war jetzt eigentlich völlig was anderes, aber war trotzdem nicht uninteressant.
Ja, das ist ja das Schöne am Podcast. Ne?
Das hatten wir ja auch vor.
Ja, genau. Ich habe ja schon zwei, drei Mal versucht, hier so das zusammenzufassen, aber ich glaube, da sind wir dann am Ende dann auch an dem Punkt, wenn man es global und wenn man es neutral oder eben auf einen Punkt betrachtet, aus einer persönlichen Seite, wie du das machst, Dennis, dann ist es eine andere Herangehensweise, als du das hast, ob man sich öffnet oder schließt. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Art und Weise der Interpretation. Wenn ich Lust habe, um dann wieder auf das Ursprungsbeispiel mit den Covern zu kommen. Ja. Ich bin ja eigentlich auch eher dabei, dass ich das schon ganz cool finde, wenn ich dann auch mal weiß und sehe, wo das Dynamite Deluxe Cover, was ich vorhin schon gesagt habe, herkommt, dass es einfach eine schöne Idee ist. Und nur weil der eine mal 100 Fragen an denen stellt, stellen wir trotzdem 50 Fragen an anderen Künstler, weil einfach die Art und Weise diese Art von Fragestellung spannend und
so. Ja, ja, klar.
Und ich glaube, das ist das, worum man am Ende beantwortet kriegt. Ob wir jetzt Deutsch sind oder nicht, das bleibt mal dahingestellt.
Also, was man draus macht,
ja, ist der Punkt. Und dann ist es doch ein bisschen Hip-Hop. Auch wenn sie
sagen, draus nicht wahrhaben wollen. Bei den 100 Fragen von Moritz von Uslar ist ja eigentlich fast keine von den 50 Fragen irgendwie auch so gestellt worden. Es ist ja nur das Format an sich. Es wurde also schon mit eigenem Leben gefüllt, sozusagen. Während bei einigen Rappern, wenn man genauer hinguckt, man schon eben genauer hingucken muss, um das eigene Leben da drin
zu finden. Ich glaube,
zumindest geht es mir so.
Da wird dann am Ende die Zeit auch immer die Antwort geben, wenn Sachen nämlich wirklich gut sind, dann bleiben sie auch stehen. Aber ich kann mich nicht mehr an so viele Dipset-Dinger erinnern, die jetzt noch Instant Classics für Deutschrap in den letzten 10 Jahren waren.
Meinst du die deutschen
Versionen? Ja, die deutschen Versionen. Sehe ich nicht ganz so viel. So, und ich glaube auch, die Trap-Version XY von Song wird wahrscheinlich nicht lange vorhalten.
Nee, das sind wahrscheinlich echt, das ist
aber sei mal sicher, dass es
sind Geplänkel, was immer so auftaucht, so hier, guck mal, können wir auch, aber die großen also Werke die sind richtig.
Aber ich gehe mal davon aus.
Die richtige Trap-Entwicklung haben wir ja auch noch gar nicht, ist noch vor uns.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass auch so ein Mann wie Elguni, das ist ein intelligenter Kerl und der wird auch genau für seine Attitude, die er da verkörpert, irgendwann noch den Weg gehen, den er machen muss, damit er noch mehr eigenständig und noch mehr wahrgenommen wird. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher.
Also er hat ja jetzt dieses Aurora, heißt es ja.
Ja, genau, mit Craig Ignaz zusammen.
Zum Free-Download bereitgestellt und ich habe danach eine E-Mail erhalten von einem Kollegen, der mir seit Monaten gesagt hat, er kann damit halt nichts anfangen.
Und auf einmal ist es cool.
Und dieses Ding hat er sich jetzt runtergeladen und er meinte halt so jetzt, das würde er jetzt anfangen zu feiern. Und das ist halt das, was ich sage. Aber warte, das ist das, was ich sage. Er hat da halt mehr so Battle-Shit drauf, was die Texte betrifft. Es ist halt nur eben statt auf 90er Rumpelbeats jetzt auf Trapbeats mäßig. Und er in Teilen erinnert mich Elguni an, wie soll ich das sagen? Also man hört schon, dass er Berliner Battle-Rap der 90er ganz gut findet und das wiederum adaptiert auf modernere Beats. Damit zu spielen, das hat schon was, das ist schon spannend.
Das hätte aber dann auch was, wo ich mir denken würde, okay, die Mucke, klar, ne, dann haben wir hier die Werke der Dependance, aber auf der anderen Seite wird es dann halt eben doch mit eigenem aufgefüllt.
Und zwar ausreichend eigen. Also mein Musterbeispiel sind halt immer Gloomy Boys, von dem ich, was habe ich jetzt schon zweimal gesagt, aber was ich wirklich klasse finde, weil da dann auch eine Qualität noch, Interpretationsqualität vom Künstler selber mit drin steckt, die das Ganze so noch verändert, dass es insgesamt neu und anders und finde ich auch derber klingt, als vielleicht eine normale, in Anführungsstrichen, wirkliche 1:1-Kopie aus Amerika. Und ich glaube, das heißt, da ist noch Potenzial. So, das will ich ja nicht damit nur ausdrücken.
Klar, Potenzial ist da überall noch.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja. Danke. Dann einigen wir uns da drauf.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Vielen Dank, Falk. Hat Potenzial.
Deutscher ja. Potenzial. Danke, Falk.
Ihr könnt es zu was bringen.
Danke, Dennis. Tonprobleme kann ich jetzt schon mal hier, ich weiß nicht, irgendeiner muss sich das ja nochmal annehmen, denn es war teilweise ein bisschen schwer. Ihr müsst in diese Mikrofone reinsprechen. Wir haben nämlich ein neues Mikrofon heute aufgenommen.
Geil.
Ja, genau. So musst du eigentlich die ganze Zeit sprechen. Aber ihr habt ja manchmal auch so gesprochen und dann wieder so. Also für Tonprobleme entschuldige ich mich hiermit schon mal. Hört auf, das zu
nehmen. Nein, da setzt du...
Die Großmembranen können das doch eigentlich selber gut.
Du machst da, klar, du machst da Kompressor.
Machst du das, Falk? Ja.
Oh nee, ey, das sind fast 3 Stunden
hier. Nee, 2 Stunden. Danke, Falk, mach das. Ich freue mich. Vielen Dank dafür. Geile Sau. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Der Grillteller geht auf mich nächstes Mal.
Ich habe nicht genug Speicherplatz auf meinen Festplatten.
Ja, kriegst meine mit. Tschüss.